Willkommen zu dieser 207. Ausgabe von Europe Calling. Heute in Zusammenarbeit mit dem Grünen Europaabgeordneten Michael Bloss und seinem klasse Team im Hintergrund. Und ganz besonders begrüßen möchte ich auch unsere heutigen Gäste, die ihr hier schon seht. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Ich muss leider mit schlechten Nachrichten einsteigen. Vielleicht haben es schon einige von euch gehört. Wir haben bis zum letzten Moment gehofft, dass Annalena Baerbock noch dazukommt. Sie war gestern den ganzen Tag krank und ist heute wieder in die Verhandlungen eingestiegen. Aber wir kennen das alle, wenn man krank war und dann wieder einsteigt, ist man noch nicht, glaube ich, ganz komplett immer auf der Höhe. Und sie konzentriert jetzt ihre ganze Kraft, die sie gerade hat, auf die Verhandlungen, damit die zu einem hoffentlich guten Ende kommen. Und kann deswegen ho leider heute Abend nicht dabei sein. Sagt, bis zum letzten Moment haben wir gehofft, dass es doch noch klappt. Aber die Verhandlungen gehen vor. Und das ist auch richtig so. Und die Gesundheit sowieso. Wir sind, das will ich auch sagen, schon auf der Terminsuche mit ihrem Team, damit wir den Austausch mit ihr vielleicht sogar noch vor Weihnachten nachholen können. Das heißt, wir sammeln, wenn ich euch gleich das Fragentool schicke, sammeln wir auch schon Fragen für Annalena Baerbock. Die könnt ihr dann direkt stellen, damit die nicht verloren gehen. Und dann haben wir die schon für das nächste Mal. Also sorry, dass es mit ihr nicht klappt, aber wir haben trotzdem ja drei tolle Gäste, mit denen wir sprechen, von denen wir hören können, direkt aus Baku zum Teil. Und wir haben die Möglichkeit, dann Zeit für eure Fragen, die zu sammeln und dann zu machen. Genau, so viel dazu. Dann jetzt noch ganz kurz weitere Hausmitteilungen, wie ihr es schon kennt. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir Slido. Den Link seht ihr gleich im Chat. Und dort stellt bitte eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Das ist ganz wichtig, denn wir haben 3500 Anmeldungen und damit wir eben wissen, welche Fragen euch besonders interessieren. Für mich auch wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu oder wenn es nicht euer eigener ist, irgendein anderen Namen, damit ich nicht immer anonyme Userin sagen muss. Das ist viel angenehmer. Wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, das waren schon die Hausmitteilungen und ich gebe dann weiter zum Start direkt in die Hauptstadt Aserbaidschans nach Baku zu Grüner Europaabgeordneten und Mitglied der EU-Delegation in Baku, Michael Bloss. Michael, was ist los in Baku?
Ja, hallo in die Runde. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, ich bin hier in Baku. Hier ist es 20:30 Uhr. So langsam sozusagen wird hier alles leerer. Morgen ist eigentlich Konferenzende. Man hat hier 2 Wochen verhandelt und ich kann Ihnen und euch sagen, also wir sind überhaupt nicht irgendwo in einer Situation, dass man hier jetzt die Verhandlungen schließen könnte. Das geht auf jeden Fall länger, aber so ist es eben auch oft. Sozusagen ganz am Ende kommt nur noch mal Druck im Kessel. Jetzt sind bald die meisten quasi Aussteller weg und nur noch die Verhandlungsteams, die verhandeln jetzt hier aber die ganze Nacht. Um was geht es eigentlich? Also wir sind Aserbaidschan, die 29. Klimakonferenz, die weltweite. Aserbaidschan ist ein Land, dem ich jetzt ja auch sein darf, was seine Einnahmen zu 90% aus Öl und Gas erhält, also ein komplett fossiles Land. Und ich würde sagen, so richtig angestrengt haben die sich jetzt auch nicht, dass diese Klimakonferenz auch im Vorfeld ein großer Erfolg wird. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel hat Aserbaidschan kurz noch vor der Klimakonferenz gesagt, dass sie neue Gas- und Ölfelder nutzen wollen und hat damit mit ungarischen Unternehmen zum Beispiel nochmal Verträge abgeschlossen, diese neuen Gas- und Ölfelder zu erschließen. Viele haben diese Klimakonferenz zunächst, glaube ich, nicht so richtig ernst genommen. Wie gesagt, es ist so eine Art von Zwischenklimakonferenz. Und das Wichtige ist eigentlich nächstes Jahr, aber ich glaube, das ist ganz falsch. Es war schon immer falsch und jetzt ist es noch schlechter, weil Trump gewählt worden ist und wir wissen, das ist sozusagen die letzte Klimakonferenz, wenigstens für die nächsten 4 Jahre, wo die USA auch noch mit einer positiven Delegation hier sind, die darum bemüht sind, dass sich etwas bewegt. Wir gehen alle davon aus, dass Trump wieder sich aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen wird. Und der argentinische Präsident Milei hat ja auch schon angekündigt, dass er sich zurückziehen möchte. Also wir müssen hier wirklich was hinbekommen. Und was müssen wir hinbekommen? Nur um mal sozusagen den Rahmen von solch diesen ganzen Prozessen zu erklären. Das Pariser Klimaschutzabkommen sagt, dass wir die weltweite Erderwärmung weit unter 2 Grad halten wollen und eigentlich bei 1,5 Grad. Jetzt wissen wir alle, dass wir dieses Jahr schon global über diesen 1,5 Grad liegen. Es ist also allerhöchste Eisenbahn, dass wirklich was passiert. Das Pariser Klimaschutzabkommen schreibt auch vor, dass im nächsten Jahr, also im Jahr 2025, alle Staaten, die Mitglied sind, Pläne vorlegen müssen für den Klimaschutz. Und wenn man diese ganzen Pläne zusammenrechnet, dann muss man in den Projektionen weit unter 2 Grad sein, eigentlich bei 1,5. Also nächstes Jahr wird sehr, sehr, sehr wichtig. Aber damit wir nächstes Jahr wirklich gut hinbekommen, müssen wir dieses Jahr die Finanzierung klären, also das Geld. Woher soll es kommen? Wer bezahlt für die ganzen Geschichten? Das ist hier der springende Punkt. Es ist sozusagen eine Finanz- Klimakonferenz, sagt man auch. Und das wissen Sie und wisst ihr ja auch selber, Klimaschutz ist jetzt, kriegt man nicht für umme. Und die vielen Schäden und Verluste, die es jetzt schon gibt, das ist auch richtig schlimm. Wir haben hier Delegationen getroffen aus Bangladesch, aus den Philippinen, aus unterschiedlichsten Ländern und alle berichten das Gleiche. Dieses Jahr haben sie unglaubliche Unwetterereignisse gehabt, Stürme, riesengroße Schäden schon jetzt durch den Klimawandel, nochmal verstärkte Extremwetterereignisse. Und wir in Europa haben das ja auch wenn man jetzt nur kurz an Valencia, an Spanien zurückdenkt, mit über 200 Toten. Also überall geht gerade richtig, wird es schlimm. Und das muss man finanzieren. Dann geht es nochmal darum, zu finanzieren, Geld dafür auszugeben, dass man weniger CO2 ausstößt, das heißt also zum Beispiel Solar- und Windkraftanlagen baut und wegkommt von Kohlekraftwerken und dass man sich auch an den Klimawandel anpasst. Wir haben hier mit den Malediven gesprochen, die gesagt haben, unsere Inseln sind 1,5 Meter hoch, die werden jetzt schon wieder überschwemmt. Wir wissen gar nicht, was wir machen können. Wir brauchen Drainagesysteme, um das Wasser wieder abzupumpen. Wir brauchen große Welle, Schutzwelle gegen das Wasser. Also das ist für sie sozusagen, sie müssen sich einfach gegen diesen steigenden Meeresspiegel schützen. Also das ist alles teuer. Gerade eben ist es so, dass im Jahr 2009 in der Klimakonferenz in Kopenhagen, meine erste Klimakonferenz, ausgemacht worden ist, dass ab dem Jahr 2020 die Länder, die für die Klimakrise am stärksten verantwortlich sind, also die Industrieländer, die schon sehr viel CO2 in die Atmosphäre gepustet haben, dass die im Jahr 100 Milliarden Dollar quasi an sagen, sogenannte Entwicklungsländer überweisen müssen, für eben sozusagen solche Klimamaßnahmen, Anpassungen, Klimaschutz. Und dieses 100-Milliarden-Ziel, das ist jetzt veraltet, das ist auch nicht mehr genug, es sind noch weitere Aufgaben dazugekommen. Jetzt verhandelt man darüber, wie geht es jetzt weiter, in welche Richtung könnte es gehen. Und da sind wirklich die Summen sehr, sehr, sehr unterschiedlich und da muss man sich annähern. Also quasi die Zivilgesellschaft, die globale Zivilgesellschaft, die sich hier zusammengeschlossen hat, die redet hier in Richtung statt 100 Milliarden eher so in Richtung 5, 6 Billionen Dollar pro Jahr. Ja, also das ist schon nochmal sehr, sehr viel mehr. Ja, also sozusagen das 50-fache. Andere, die hier sozusagen, also eher nicht so ambitioniert sind, die sagen, dass die Industrieländer eher so 200 Milliarden statt 100 Milliarden geben wollen. Also da gehen die Vorstellungen noch weit auseinander. Dann gibt es noch andere Sachen, die wir hier miteinander diskutieren. Also die Frage, wie sehen eigentlich diese Gelder aus? Müssen das alles quasi Gelder sein von Staaten, von den Industriestaaten? Oder könnten das auch noch andere Gelder sein, wie zum Beispiel auch private Klimainvestitionen? Gibt es noch die Möglichkeit, vielleicht zum Beispiel, man nennt es hier sozusagen innovative Quellen von Geldern zu finden, wie zum Beispiel eine globale Steuer auf fossile Brennstoffe, also auf Kohle, Öl und Gas. Da könnte man ja auch sehr viel Geld mitgewinnen. Und dann natürlich die Frage, ist es eigentlich noch fair, dass jetzt quasi nur die Europäische Union, USA, Kanada, Japan diese ganzen Gelder bezahlen, weil es ist wirklich mittlerweile so, dass zum Beispiel China ist gerade eben jetzt schon der größte CO2-Verschmutzer der Welt. Und wenn man sich auch die historischen CO2-Emissionen anschaut, also sozusagen, ne, was sie sozusagen in der Geschichte alles an CO2 ausgestoßen haben, dann sind sie auch mittlerweile auf dem Level von der Europäischen Union. Also wieso zahlt zum Beispiel China nichts, aber auch Länder wie Saudi-Arabien, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, also die arabischen Länder, die sehr viel, sehr, sehr, sehr reich sind und mit ihrer Ölproduktion die Welt sehr verschmutzen. Also können die nicht auch was bezahlen? Das sind diese Fragen, die hier ausdiskutiert werden. Und zentral, ich könnte jetzt noch sehr viel weitermachen. Ich versuche es mal noch so ein bisschen abzukürzen, dann können wir da vielleicht noch ein bisschen reingehen. Später in die Tiefe. Ich glaube, ehrlich gesagt, also ne, es ist immer so auf solchen Klimakonferenzen, dass so Donnerstagabend, wie wir jetzt sind, da fängt es dann so langsam an. Ich glaube noch nicht, dass diese Klimakonferenz scheitern muss. Jetzt kommen so langsam die Ministerinnen und Minister an und hängen sich rein. Annalena haben wir gerade schon angesprochen. Also es könnte schon noch sein, dass es hier alles klappt, aber gerade eben sind wir wirklich an einem Punkt, der nicht gut ist, wo die Vorstellungen sehr, sehr, sehr weit auseinander liegen. Und ich muss es leider so sagen, die Europäische Union, die verhält sich hier gerade ein bisschen wie, sagen wir mal, der Elefant im Porzellanladen. Die gehen hier mit einer Haltung an die Verhandlungen, wo sie sagen, vor allen Dingen die anderen müssen jetzt erstmal was machen und jetzt müssen erstmal. Wir wollen jetzt hier erstmal über China reden und über andere Staaten, aber wir sind ja schon super, super gut und wir müssen jetzt auch nichts mehr machen. Und es kommt nicht gut an. Es kommt nicht gut an bei den ganzen Ländern aus dem globalen Süden, weil also die Entwicklungsländer, die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselstaaten, die wollen natürlich auch, dass die Europäische Union sich bewegt und es wird ihnen gerade nicht gezeigt, dass Europa hier sich irgendwie beim Geldthemen bewegen will. Und deswegen sind wir gerade so eine Art von wirklich so einer festgefahrenen Verhandlungssituation. Jeder sagt, die anderen müssen was zuerst tun, ist irgendwie sozusagen, und alle haben das Gefühl, wer sich zuerst bewegt, der verliert. Und das muss unterbrochen werden. Und eigentlich ist es die Europäische Union, die in dieser Situation quasi die Anführerschaft haben müsste und jetzt sagen soll, okay Leute, wir brauchen jetzt eine Lösung. Wir sagen mal, wir geben mehr. Aber dann müsst ihr euch auch bewegen, aber es passiert eben gerade nicht und das ist eine nicht so gute Situation, die, wie gesagt, eben auch noch aufgelöst werden kann. Ich lasse es erstmal hier und würde sagen, wenn ihr mir das Zeichen dafür gibt, ja genau, dann belasse ich es erstmal hier und freue mich auf die Diskussion mit euch.
Danke, lieber Micha. Dann übergebe ich jetzt direkt an Dr. Kira Finke. Sie war letzte Woche in Baku auf der Klimakonferenz. Sie ist Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP. Und wir freuen uns sehr, Kira, dass du heute dabei bist und freuen uns auf das, was du uns zu sagen hast. Bitte.
Ja, vielen Dank, Maximilian. Danke auch an Michael für die Einblicke. Ja, also es zirkuliert jetzt ein Entwurf der Beschlussfassung für die jetzige COP. Und wenn wir uns jetzt erstmal auf die Emissionsminderung vornehmen, die Emissionsminderungen sind ja so wichtig, weil alles andere, also Anpassungen, Schäden und Verluste, das alles wird ja immer teurer werden, wenn wir es nicht schaffen, die Emissionen zu senken. Das heißt, der Fokus muss darauf liegen, dass wir es schaffen, eben die Emissionskurve jetzt möglichst schnell und dann möglichst steil nach unten zu drücken. Und in der Formulierung, in der Beschlussfassung ist das leider viel zu schwach bisher. Also es ist so, dass eben nur indirekt verwiesen wird auf die vorherigen Errungenschaften, also auf die Verdreifachung der Erneuerbaren, auf die Verdopplung der Energieeffizienz. Dies waren sehr, sehr wichtige Meilensteine. Die sollten eigentlich nochmal explizit genannt werden. Darauf hatten sich die Staaten eben schon geeinigt, also eben die Erneuerbaren so stark auszubauen, Und der andere Punkt ist eben die Abkehr von fossilen Energien, die ja auf der vergangenen COP auch nochmal bestärkt wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das war schon eine recht schwache Formulierung. Es müsste ja eigentlich sein Ausstieg, aber dann hat man sich auf Abkehr, also Transitioning Away im Englischen geeinigt. Und selbst da gibt es momentan Widerstand, vor allem aus Saudi-Arabien, dieses eben nicht mehr jetzt in der Deklaration von Baku zu verankern, explizit. Und viele denken, obwohl das eben schon letztes Jahr drin war, dass es einfach wichtig wäre, das jetzt nochmal zu bekräftigen, um auch das politische Momentum auch vor dem Hintergrund der US-Wahlen einfach nochmal zu stärken und zu sagen, ja, wir müssen eben uns abkehren, zumindest, wenn nicht sogar aussteigen aus den Fossilen und auch diesen Ausstieg im Blick haben. Denn das eine ist natürlich, Erneuerbare ins Netz hinzuzufügen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, um eben den Energiebedarf natürlich dann zu decken. Aber wenn wir zu lange parallel fahren, also einfach nur zusätzlich Erneuerbare zubauen, aber den Ausstieg nicht schaffen, dann haben wir eben trotzdem das Emissionsproblem und müssen hier deswegen klare Ausstiegsfahrpläne haben. Und das ist das, was viele jetzt in dieser jetzt momentan zirkulierenden Beschlussentwurf kritisieren. Und da muss noch nachgesteuert werden, denn sonst werden auch viele Staaten, ich hoffe auch die EU, da nicht zustimmen. Dann der wichtige andere Punkt, den Michael auch schon aufgezeigt hat, ist das Thema der Klimafinanzierung. Hier hat die Präsidentschaft aus meiner Sicht nicht ihre Pflicht getan, denn die Präsidentschaft muss Kompromisse erarbeiten. Das ist ihre zentrale Aufgabe, wenn man eine solche Klimakonferenz ausrichtet, ist, dass man sich dafür verantwortlich fühlt, Kompromisse zu erarbeiten. Hier ein komplettes Versagen. Man hat einfach nur die beiden Forderungen einander gegenübergestellt. Und die liegen, wie ja schon kurz erwähnt, weit auseinander. Da steht jetzt einerseits der Vorschlag von einem gleichbleibenden Ambitionsniveau, also 100 Milliarden jährlich für die nächsten 10 Jahre und die Billionen, die eben von Entwicklungsländern gefordert werden, die auch etwas näher tatsächlich an der Realität der Investitionsnotwendigkeiten liegt im Bereich der Emissionsminderung, Anpassung und Verluste und Schäden. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, was eigentlich auch die Quellen sein müssten von diesen Finanzierungsströmen, dann muss man eben ganz genau auch schauen, sind das Kredite, also muss das zurückgezahlt werden? Das ist sehr, sehr schwierig für viele Länder, weil sie eben sowieso schon verschuldet sind und jeder Sturm, jede Überflutung bedeuten möglicherweise neue Schulden. Wo sind das einfach auch Beträge, die bereitgestellt werden durch Regierung oder sind es Privatinvestitionen? Natürlich brauchen wir sehr, sehr viel mehr Privatinvestitionen, aber gerade im Bereich Verluste und Schäden und im Bereich Anpassung gibt es eben kaum einen Business Case, wo private Unternehmer anfangen, massiv zu investieren, weil es eben darum geht, bestehende Schäden zu beheben oder beispielsweise durch Deichbau arme Siedlungen zu schützen. Ja, und hier ist eben der Business Case nicht so groß wie bei der Emissionsminderung, wo man natürlich durch Stromproduktion etc. Auch möglicherweise Gewinne abschöpfen kann. Das heißt also, gerade in den Bereichen der Anpassung, gerade im Bereich der Verlust und Schäden müssen einfach viel mehr Gelder bereitgestellt werden. Das heißt, es sieht bisher nicht besonders gut aus in der Beschlussfassung, aber ich stimme auch Michael zu, es kann sich das Blatt noch wenden. Die Dynamik entfaltet sich meistens in den letzten Tagen, aber bisher, auch mit dem Auftakt, kann man eigentlich auch der Präsidentschaft in Baku, also der aserbaidschanischen COP-Präsidentschaft, auch Vorwürfe machen, dass sie hier nicht früher eine Kompromissvorlage verhandelt haben. Vielleicht noch zwei Highlights, die angekündigt worden sind während der Verhandlungen. Das ist einmal ganz zu Anfang gewesen seitens des United Kingdoms, also Englands, hier ein neues Emissionsminderungsziel zu setzen, und zwar 81% im Vergleich zu 1990 bis 2035 Emissionsminderungen zu erwirken. Das ist wirklich ein sehr ambitioniertes Ziel und ist wirklich vorbildlich, dass sie so früh das auch kommuniziert haben. Denn die neuen Emissionsminderungsziele sind erst im Februar 2025 notwendig. Und hier ist jetzt sehr wichtig, dass die Ambition hochgehalten wird. Und dann auch erst kürzlich von Indonesien verkündet, dass sie ihren Kohleausstieg planen, und zwar in einem Zeitraum von 15 Jahren. Wollen sie aussteigen und gleichzeitig 75 Gigawatt Erneuerbare zubauen. Und das ist eben eine starke Kehrtwende in der indonesischen Energiepolitik. Und ist auch befördert worden durch das Engagement Deutschlands und anderen Staaten, die eben immer wieder auch versucht haben, mit anderen Ländern zu kooperieren, über bilaterale Klimazusammenarbeit, über multilaterale Zusammenarbeit. Es gibt einen JETP, ein Just Energy Transition Partnership, wo man eben gemeinsam versucht, gerade in Entwicklungsländern die Energiewende und auch andere Transformationen anzustoßen. So viel erstmal von mir.
Vielen Dank, Kira. Und während sich Luisa schon bereit macht, will ich noch einmal kurz sagen, für alle, die zu spät oder später dazugekommen sind, dass ich leider am Anfang sagen musste, dass Annalena Baerbock krankheitsbedingt heute nicht dabei sein kann. Sie haben noch bis zum letzten Moment gehofft, dass es klappt. Sie hat sich aber entschieden, nach einem Krankheitstag jetzt sich auf die Verhandlungen zu konzentrieren und ihre beschränkte Energie darauf. Können wir alle verstehen. Wir sind alle mal krank. Von daher ist leider so. Wer Annalena Baerbock vermisst, wir suchen gerade einen neuen Termin mit ihr und dann holen wir das nach. Wir sammeln auch schon Fragen. Das nur zwischendurch an alle, die ein bisschen später dazugekommen sind. Jetzt Luisa Neubauer, Klimaaktivistin Fridays for Future Deutschland, auch in Baku, denke ich. Nein, nicht mehr.
Ich war in Baku, genau. Ich
Du warst in
bin aber
Baku, wenn es
seit
genau.
genau seit 4 Tagen
Genau, kannst du gleich
wieder.
selber nochmal sagen. Ich will dir noch direkt mal eine Frage mitgeben. Danke für diese ganz, ganz vielen Fragen hier schon auf Slido. Lisa fragt nämlich, gibt es auf der Klimakonferenz in Baku Raum für Stimmen aus der Zivilgesellschaft überhaupt? Das heißt, sie hat mir quasi die Überleitung an Luisa gegeben. Luisa.
Sehr schön, okay. Ja, ganz schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, ursprünglich hätte ich in Baku jetzt sein sollen. Ich bin aber, ich war dann die erste Woche letztendlich da und bin dann nach der ersten Woche zurückgekommen und werde vertreten vor Ort, aber von ganz fantastischen Aktivistinnen, die heute ein ganz fantastisches Projekt vor Ort gelauncht haben, in Kooperation unter anderem mit dänischen und mit großbritannischen Klimaaktivistinnen. Wurde die Alliance for Fossil Free North Sea, Youth Alliance für eine fossilfreie Nordsee gegründet, wo sich halt sozusagen Jugendbewegungen von uns in Dänemark, in der UK, also überall da, wo, ne, bei uns kann, ja, steht ja ein Gasfeld an, in der UK geht es auch um ein Ölfeld, in Dänemark wird auch hart gekämpft. Und das ist heute mit ganz viel Pressewirbel vor Ort gelauncht worden. Es ist total schön zu sehen, dass das passiert. Und das halt vielleicht direkt über zur Frage, genau. Ich glaube, man muss es schon einmal sagen, im großen Bild beschreiben, die Lage, die wir jetzt sehen. Es passieren letztendlich sagen, zwei, wir erleben zwei Mechanismen, die aufeinanderprallen, oder drei eigentlich. Das eine ist natürlich offensichtlich die weltweit eskalierende Klimakrise. Auch dazu wurde heute bei der Klimakonferenz wieder ganz bedrückende Wissenschaft vorgestellt, wo ne, nochmal erklärt wurde, wie gefährlich es sein könnte, wenn wir das 2-Grad-Limit auch reißen. Wir sind jetzt ja schon auf dem Weg Richtung 1,5 Grad. Das haben wir noch nicht gerissen, aber das könnten wir reißen. Und heute haben WissenschaftlerInnen bei der Klimakonferenz ganz wörtlich gesagt, we are terrified. Also wir sind, wir sagen, wir haben Angst. Wir sind in Panik vor dem, was wir da selbst erforschen. Das heißt, wir haben einerseits diese eskalierende Situation. Wir haben es schon gehört, die jede Klimakonferenz neue Schäden und neue, sagen, Geld, sagen neue Finanzierungslöcher eigentlich in diese ganzen Verhandlungen einreißen. Man darf das ja nicht vergessen, ne? Die Realität, die Welt holt uns ja die ganze Zeit ein und überholt uns und mittlerweile überrundet sie uns. Und das heißt auch dieses ganze UN-Verhandlungssystem, ne, wer bezahlt und wer nicht. Wir hatten das schon von Micha so unter anderem gehört, ne, das wurde alles aufgesetzt in der Zeit. Da waren die Emissionen weltweit anders und die Verantwortlichkeiten anders und da war das Reichtum anders verteilt. Und jetzt hängt man mit einem relativ alten System in einer neuen Welt, die sich aber eigentlich jetzt ganz anders ausrichtet. Das ist sehr sichtbar bei der Klimakonferenz. Das Zweite ist, dass wir eben eine Art fossile Renaissance erleben. Das haben wir eben auch gehört von Kira Finke, ne, das große Interesse, jetzt nochmal richtig reinzugehen, so ein letzter Deep Dive, ein letztes Mal schwimmen gehen im fossilen Wahnsinn. Das erleben wir auch. Und das
überträgt sich auch ganz konkret auf die Klimakonferenzen, bei denen es halt ein viel größeres Interesse mittlerweile gibt, dass sie in Öl- und Gasstaaten ausgetragen werden. Die ringen darum, dass sie Austrager werden können. Also wir haben jetzt diese Kaskade gehabt von Ägypten, Dubai und jetzt Aserbaidschan, jeweils Petrostaaten, jeweils antidemokratisch, jeweils mit dem großen Interesse darum, das eigentlich zu ihrer Party zu machen. Und ne, die Lobbyisten auf diese Konferenz einzuladen und alles zu machen, damit nebenbei mal so ein bisschen auch so ein kleiner Flohmarkt für Öldeals entstehen kann. Und das ist eine zweite Tendenz. Und so und das Dritte, was jetzt dazu kommt, und das greift dann diese Frage auf, ist, dass wir natürlich sehen, es ist eine weltweite, grundsätzliche Tendenz, aber es ist auch eine ganz konkrete Tendenz bei den Klimakonferenzen, dass der zivilgesellschaftliche Raum enger wird. Das ist kein Zufall, das ist nicht ein Unfall, dass man sagt, ups, jetzt ist ja gerade ein bisschen schwieriger zu protestieren. Das ist natürlich Kalkül. Man muss aber vielleicht einmal so ein bisschen einordnen, welche Rolle spielt Zivilgesellschaft bei diesen Klimakonferenzen? Es ist nicht dieses, bei den Klimakonferenzen gibt es gibt es ein ganz institutionalisiertes Beteiligungssystem, das funktioniert durch sogenannte Constituencies. Da haben die Landwirte, das sind Beteiligungsgruppen. Da sind die Landwirte und da sind die Forschenden und da ist auch die Industrie. Die heißen dann immer Lingo, Bingo, Jungo und bin ich noch. Also die haben alle lustige Namen, weil es immer, genau, ist auch egal. Also die heißen dann, die haben alle sind ganz viele, genau, Lingos und Bingos und so. Und da gibt es auch Jungo, das ist die Youth Constituency, das ist zum Beispiel die Jugend organisiert. Und die haben diese Constituencies, sind ganz regulär, die sind nicht in jeder Verhandlung dabei, aber die haben immer wieder, gibt es Redezeit, man ist auch in den Räumen dabei. Und über die Jahre hinweg, hört man mich noch? Ich glaube, mein Video ist. Ah ja, ist okay. Über sozusagen das Verhandlungsjahr hinweg sind diese teils eben auch zivilgesellschaftlichen Gruppen ganz regulär involviert. Das ist aber, da gibt es auch die Industrie, die ist auch involviert in genau so einem Format. Das heißt, das passiert aber ohnehin. Es ist nicht so, als würde man bei dieser Klimakonferenz das erste Mal sagen, oh, wir haben hier irgendwie noch eine Gesellschaft da draußen, dann fragen wir die mal, was sie denkt. Nein, es gibt tatsächlich einen Prozess. Wie gut der ist und ob das ausreicht, großes Thema. Ich habe da natürlich auch meine Fragen, aber das gibt's. So, und jetzt gibt es bei diesen Klimakonferenzen ein ganz, ganz wichtiges System. Und ich finde, das ist eine große Errungenschaft. Eigentlich sieht diese Klimakonferenz vor, dass auf dem Gelände, auf dem diese Klimakonferenz stattfindet, nicht die Gesetze gelten von zum Beispiel in Aserbaidschan, sondern, also natürlich sozusagen in gewisser Weise gelten auch die Gesetze, aber die Regeln für Protest macht nicht Aserbaidschan, sondern die macht der UNFCCC, also der Ausrichter dieser Klimakonferenz. Und die sind überall gleich. Das heißt, theoretisch ist das vorgesehen. Es gibt auf jeder Klimakonferenz das gleiche WLAN, weil der WLAN-Router wird praktisch immer mitgenommen von Klimakonferenz zu Klimakonferenz. Der kommt von der UN. Es gibt die gleichen Regeln, es gibt Vorgaben, was muss möglich gemacht werden. Theoretisch soll das überall gleich sein. Das heißt, es gibt so Protest-Zones, das sind halt in diesen Gängen und Fluren Orte, da kann man Protest anmelden. Alle halbe Stunde wird da irgendwas protestiert. Das klingt ein bisschen lächerlich, kann ich mir vorstellen. Man ist so in so einem Flur und dann zählt man sich dahin mit einem Megafon. Was soll das? Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Protest, das hören wir immer wieder von den VerhandlerInnen, Micha wird das sozusagen bestätigen können. Man sitzt dann da ja in diesen Räumen. Man muss sich das ganz menschlich vorstellen. Da sitzen diese VerhandlerInnen, gerade auch, ne, wenn es mal nicht die Minister sind, sondern die VerhandlerInnen, die sitzen da. Man hat seit Tagen lang, hat man nicht richtig geschlafen, man ist unterzuckert. Die Nerven stehen bis sonst, man ist todmüde und man vergisst ganz schnell, dass es eine Weltöffentlichkeit gibt, die das alles ernst nimmt. Und diese Proteste, die kontinuierlich sagen, nein, wir haben Erwartungen an euch, es gibt hier Themen, dann gibt es ja diese interne praktisch Medienöffentlichkeit, der kommt morgens, werden die Newsletter ausgeteilt, das lesen alle. Es gibt morgens sogar eine ganz kleine so eine Zeitung, so eine Zwei-Seiten-Zeitung, die wird jeden Morgen seit der ersten Klimakonferenz ausgeteilt. Es gibt da eine Öffentlichkeit, da wird das auch aufgenommen, da wird das besprochen. Das sage ich alles, damit zu sagen, weil es gibt eine große Tendenz. Ich sehe das dieses Jahr, ich verstehe das auch, aber es gibt eine große Tendenz gerade. Ich glaube, mit so ein bisschen vested interest, mit so ein bisschen doppelten Interessen, das ganze Konzept Klimakonferenz komplett in den Keller zu reden, und zu sagen, als wäre das alles. Es ist eigentlich, sind da ganz viele tolle Ideen dabei. Das ist, was ich sagen will. Und bei diesen Klimakonferenzen, ob wir in Ägypten waren, ob wir in Dubai waren oder ob wir in Aserbaidschan waren, es gibt diese Protestzonen, da können wir protestieren. Das ist festgelegt. So, und jetzt kommt das große Aber. Natürlich lassen es sich Regime wie das aserbaidschanische Regime es sich nicht nehmen, alles zu machen, damit das so schwer wie möglich ist. Und es hilft natürlich überhaupt nicht, wenn es keine Zivilgesellschaft vor Ort gibt. Das hatten wir in Ägypten schon, das hatten wir in Dubai schon, das haben wir in Aserbaidschan wieder gesehen. Es gibt ja auch, ich kann ja nicht in Aserbaidschan jemanden anrufen und sagen, erzähl mal, was geht bei euch? Können wir auf der Straße einen großen Protest machen? In Madrid, in Glasgow, da waren wir 100.000 Leute auf den Straßen. Das war eine ganz andere Art von Öffentlichkeit. Undenkbar an diesen Orten. Long story short, diese Verhandlungen sozusagen fressen sich selbst aus, weil die Zeit sich selbst auffrisst, weil die fossile Industrie gerade noch mal sagen, um ihr Leben kämpft, aber auch, weil Zivilgesellschaft jetzt dringender gebraucht wird denn je und es so schwer geworden ist, sich überhaupt einzusetzen. Und was mich aber ganz beeindruckt, ist, dass wie viele Leute sich trotzdem reinhängen und sehr achtsam, sehr strategisch vor Ort wirklich alles geben, damit man sichtbar ist. Aber kein Protest vor Ort kann in den Verhandlungen. Und wir können vor Ort immer nur das beschleunigen und verstärken, was es an Bewegung in den 50 Wochen zwischen den Klimakonferenzen gibt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch an dieses sagen, unser deutsches, unseren deutschen Gäste hier heute Abend, wenn wir jetzt von zu Hause da, sagen, uns dieses Webinar angucken. Die Verhandlerinnen und Verhandler, die kommen auch zu einer Klimakonferenz mit ganz viel, ja, sozusagen nationaler Politik im Nacken. Und wenn die in ihren Ländern vor Ort merken, oh, hier gibt es richtig Rückenwind für Klimaschutz, ah, krass, ich kann hier was machen, dann geht es natürlich in eine andere Energie rein. Dann sehen sich vielleicht auch noch vor Ort Leute. Wir hatten in der Hinsicht, muss ich tatsächlich sagen, positive Erfahrungen mit Robert Habeck bei der Klimakonferenz, der von einem großen Panel das richtig gelobt hat, sozusagen gesagt hat, Leute, ja, wir haben in Deutschland viel machen können, weil die Leute auf den Straßen standen, weil wir richtig Druck bekommen haben. Und am Tag selbst gab es auch noch mal eine Aktion. Hat Robert Habeck das auch wieder benannt und gesagt, ja, weil es gibt hier Aktionen, die sind sichtbar, die nehmen sich das waren unsere Leute. Was ich sagen will, die Klimakonferenz ist ein ganz wichtiger Ort, aber es ist auch sozusagen die Übersetzung von dem, was wir zu Hause machen. Und das wird jetzt eine ganz harte nächsten Tage werden. Und das ist jeder Grund, sich hier in Deutschland mehr reinzuhängen, um die Dinge voranzubringen.
Danke dir vielmals. Kann ich auf, was du am Ende gesagt hast, das finde ich für mich auch immer so wichtig, der Punkt, der sagt, ich sage das bei Diskussionen auch immer. 2009 war ich in Kopenhagen, ja. Das hat mich so krass politisiert, auch in die Klimabewegung hinein, einfach die Menschen da zu treffen, auch die Menschen aus den besonders bedrohten Regionen und so. Das hat einen riesengroßen Effekt und auch Paris. Ich glaube, jeder und jede, die in Paris dabei war und den dieses Gefühl auch gespürt hatte, was eine globale Bewegung auch machen kann, das macht unglaublich viel mit an. Das, glaube ich, gibt ganz, ganz vielen Menschen in der Bewegung unglaublich große Kraft und auch alle quasi in der Bewegung, aber auch auf der wissenschaftlichen Seite, in der politischen Seite der Bewegung, einfach das zu zeigen. Deswegen, genau, ich kann das echt nur unterstützen. Das sind so Momente, die vergisst man dann auch nicht mehr fürs Leben. Also wir haben ganz, ganz viele Fragen. Ich will mal einsteigen mit dem großen Elefanten im Raum. Ich habe heute gelesen, beim Klimareporter sind zwei Elefanten im Raum und ein in Baku und ein großer ist Donald Trump. Und Felix Bonacker schreibt hier bei uns die Topfrage: In Anbetracht eines möglichen Rückzugs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, wie schaffen wir es, diesem Effekt entgegenzuwirken und zu verhindern, dass möglicherweise andere Staaten aussteigen? Die Frage gibt es quasi in unseren Fragen hier in allen Variationen, auch was das für eine Stimmung auslöst vor Ort, dass einfach die USA aussteigen könnte, vielleicht sogar ganz aus der Klimarahmenkonvention. Also vielleicht Michael, der du jetzt da gerade direkt da bist, vielleicht, wie wird das Thema Trump in Baku diskutiert?
Also, es wird auf jeden Fall diskutiert, aber es ist nicht so der riesigste Elefant so im Raum, der alles platt tritt. Ich habe ja gerade gesagt, der Elefant im Porzellanladen ist gerade eher so die EU. Aber das liegt an einer Sache, vor allen Dingen, weil wir hier sehr viel über Finanzierung reden. Und bisher hat sich die USA sowieso nicht so viel bei Finanzierung engagiert, ne? Also, das war wirklich vernachlässigbar, was sie bei diesen 300 Milliarden zugesteuert haben. Und von daher irgendwie macht man da die Rechnung, ja, hat man jetzt sowieso nicht so groß mit den USA gemacht. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die USA schon mal draußen waren. Also man kennt irgendwie sozusagen auch diese Situation. Aber ich glaube, es ist eben, also eine Sache, die schon wichtig ist und die, glaube ich, auch von vielen reflektiert wird und auch, also auch wenigstens von den Verhandlerinnen und Verhandlern, mit denen ich gesprochen habe, schon wieder aufgenommen wird, ist so: Ich glaube, dass wenn wir jetzt hier, also wir haben jetzt wirklich ein paar globale Ereignisse, die nicht sehr erbaulich sind. Das eine ist natürlich, dass Donald Trump gewonnen hat. Wir hatten aber auch eine Biodiversitätskonferenz, die gescheitert ist. So, und die ist an Finanzierung gescheitert, wo sie am Ende nicht abgeschlossen worden ist. So, wenn wir jetzt hier eine Klimakonferenz haben, wo es auch nicht weitergeht, also das ist irgendwie auch etwas, wo man irgendwie das Gefühl hat, in dieser Welt, in der so viel gerade irgendwie im Umbruch ist, so funktioniert das eigentlich noch, dass wir als Weltgemeinschaft irgendwie etwas hinbekommen können. So wie zum Beispiel im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, ja, endlich Transitioning, wir wollen weg von den Fossilen. Und da ist es schon mehr Druck auf dem Kessel in diese Richtung. So, wir müssen hier eigentlich was hinbekommen. Aber genau, also sozusagen von daher ist es gut und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt, also deswegen, auch wenn ich das gerade so beschrieben habe in Richtung, wir sind schon sehr weit auseinander in unseren Vorstellungen, bin ich wirklich, also weiß ich nicht, vielleicht nicht hoffnungsvoll, aber wenigstens noch voller Energie die nächsten 3 Tage, die wir hier wahrscheinlich Tag und Nacht so mit den Leuten reden, dass das hier was entsteht. Weil wenn hier nichts entsteht, dann gehen wir mit einer De Klimadepression in den nächsten Tag, ins nächste Jahr und das kann uns überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht gut für die ganze Bewegung, auch das, was ihr gerade beschrieben habt, sozusagen für die Zivilgesellschaft. Wir brauchen mal ein bisschen positive Nachrichten. Also das ist vielleicht sozusagen der Druck, der dort im Kessel ist. Und was natürlich krass und klar ist, ist diese, also die Drill-Baby-Drill-Ideologie, ja, die ist halt schon, die kommt zurück. Ne? Das ist natürlich etwas, was irgendwie Aserbaidschan selbst macht, was hier die großen Petrostaaten, wir hatten hier ein Treffen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, also mit Dubai. Und dann hab ich die gefragt, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Letztes Jahr haben wir gesagt, Transitioning away, wir wollen weg von von Öl, Kohle und Gas, was passiert? Und dann haben die mir erklärt, ja, also sie verstehen es jetzt eher so, dass sie ihre Produktionsstätten klimaneutral machen wollen. Also quasi die Erzeugung, das Rausholen, die Ölpumpen, die sie sozusagen, mit denen sie das Zeug da aus der Erde holen, das wollen sie jetzt alles mit erneuerbaren Energien betreiben. Das wäre schon mal ein Schritt bis zum Jahr 2050. Aber sie sozusagen das Zeug unten lassen und gar nicht rausholen, daran denken die nicht. Also das ist schon echt ein Problem. In diese Richtung. Von daher brauchen wir jetzt irgendwie ein positives Ergebnis hier. Und es gibt sogar, oder es zeichnen sich gerade sogar schon Kompromisse ab, die, glaube ich, gar nicht so schlecht wären, weil wir da wirklich dann über Billionen Dollar sprechen. Lass ich jetzt mal so als Cliffhanger hier.
Ja, sehr gut. Den Cliffhanger gebe ich direkt dann an Kira Finke weiter und direkt mit der nächsten Topfrage hier von Cornelia. Die fragt, welcher Beschluss in Baku gibt euch die beste Hoffnung für die Zukunft? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber Hoffnung kann man auch immer gerne wiederholen.
Ja, danke. Ich würde gerne noch 2 Sätze zu den USA sagen, weil ich selber Amerikanerin bin und auch 2 Monate dieses Jahr in den Staaten verbracht habe. Und wir auch haben auch gerade ein Papier dazu geschrieben, Safeguarding International Climate Protection Against the Trump Agenda. Und natürlich ist es verheerend, dass die USA jetzt zum 3. Mal die internationale Klimaschutzagenda in eine Krise mehr oder weniger führen. Das erste Mal war die Nichtratifizierung des Kyoto-Abkommens. Das zweite Mal war eben, was Michael gerade erwähnt hat, der kurzfristige Austritt aus dem Pariser Abkommen. Biden ist dann wieder sofort eingetreten, weil es damals eine längere Frist war. Jetzt ist es tatsächlich möglich, dass Trump innerhalb eines Jahres austritt, ne? Also weil damals, als Trump 2016 gewählt worden ist, gab es eben diese 3 Jahresfrist. Nach dem Eintritt konnte man erstmal nicht austreten. Jetzt können sie innerhalb eines Jahres austreten. Das ist natürlich sehr schwierig. Gleichzeitig vielleicht ist es besser, wenn sie austreten, als wenn sie bleiben und alles kaputt machen und blockieren. Man muss auch sagen, dass die USA jetzt nicht der glänzende Vorreiter waren im Klimaschutz. Gerade in der internationalen Klimafinanzierung war das eher mau. Es ist in den letzten Jahren mehr geworden. Es gab die 11 Milliarden für Anpassungen und Minderungen, aber das war schon, also es war eine Zusage, die nicht komplett eingehalten wurde, wo sie aber relativ jetzt nah dran sind. Und das aber auch nur mit Ach und Krach, weil eben auch im Parlament dort eben die Mehrheitsverhältnisse so waren, dass es eben auch für den Präsidenten schwierig war, da größere Geldmengen bereitzustellen. Das ist einfach viel zu wenig gewesen im Vergleich zur Größe der Wirtschaftsmacht USA, im Vergleich zu dem, was sie auch kaputt gemacht haben durch ihre Emissionen und den lächerlichen Betrag von 17 Millionen in Finanzierung für Verluste und Schäden. Ja, also Deutschland hat 100 Millionen bereitgestellt, Italien hat 100 Millionen bereitgestellt, die USA kommen mit 17 Millionen. Da fragt man sich, wo kommt überhaupt diese Zahl her? Das ist also einfach lächerlich. Also das heißt, ja, es wäre natürlich besser, die USA als mit voller Kraft voraus zu haben, ist ja klar. Wir sind momentan in einem sehr engen CO2-Budget, weil wir eben viel zu langsam waren bisher. Deswegen ist jede Verlangsamung ein wirkliches Problem. Aber die USA werden weiterhin ihre Emissionen senken, weil die erneuerbaren Revolution quasi nicht aufgehalten wird, auch nicht durch Donald Trumps Ideologie. Denn die gerade auch republikanische Bundesstaaten profitieren von dem sogenannten Inflation Reduction Act, der viele Subventionen für erneuerbare Energien in den USA bereitstellt. Und die Frage ist auch, welche Rolle wird Elon Musk spielen? Ja, er muss ja ein Interesse daran haben, dass Elektromobilität und erneuerbare Energien weiter finanziert werden. Ja, aber die Hoffnung auf Elon Musk zu setzen, ist natürlich auch ein gefährliches Spiel. Du hast mich nach Hoffnung gefragt. Naja, also ja, ich habe vorhin Indonesien erwähnt. Ich glaube, das ist ein tolles Beispiel dafür, dass auch Länder, die so als Schwellenländer gelten, einfach auch ihren Beitrag leisten wollen, dass sie sehen, die Klimaschäden sind so schwer, wir müssen jetzt auch selbst aktiv werden. Und da wird eben einfach auch nicht mehr auf ein Land wie die USA gewartet. Und die Gefahr ist vielmehr, dass die erneuerbaren Industrie einfach sehr, sehr stark in China jetzt vorangetrieben wird und wir als demokratische Staaten den Anschluss verlieren, ja, in unserem Markt, in unserem Market Share dafür. Und was Hoffnung betrifft, ich glaube, viele von uns, die nach Hoffnung suchen, sollten da eher auf sich selbst schauen, ja. Also die Hoffnung, nach denen wir alle jetzt momentan suchen, die liegt eigentlich in uns, ja. Die liegt darin, dass wir uns verändern müssen, dass wir in eine andere Positionen uns bringen müssen, unser Land bringen müssen, um diese Krise zu meistern. Und ich meine das sowohl systemisch, ja, als auch individuell. Ja, also Luisa Neubauer ist nicht als Klimaaktivistin auf die Welt gekommen. Sie ist durch ihr Wissen, durch bestimmte Ereignisse in ihrem Leben dazu geworden. Ja, Michael Bloss ist auch nicht Parlamentarier geworden, indem er eines Morgens aufgewacht ist, sondern es sind einfach Schritte, die man geht und sich zu einer Person hin verändert, die etwas bewegt. Und genau daran müssen wir uns entwickeln, dass wir selbst die Verantwortung in unsere Hände nehmen, versuchen, einen positiven Wandel zu erzeugen und versuchen, diesen Wandel mit anderen zusammen zu begehen. Und ich glaube, jetzt unter dem Eindruck auch der Trump-Wahl sind das eben auch andere Verbündete in den USA, vielleicht auf subnationaler Ebene. Ich erwarte jetzt ein starkes Signal von den Demokraten, dass sie weiterhin dabei sind, dass Bundesstaaten weiterhin aktiv sind, dass die Philanthropien weiter Geld geben und gleichzeitig aber auch andere Partner. Ja, wir müssen auf Brasilien schauen, Lateinamerika, da machen wir noch viel zu wenig, da müssen wir aktiv werden.
Danke dir. Dann lass uns noch kurz bei den USA bleiben, weil Luisa war ja eine ganze Zeit jetzt in den USA und du hast dich ja ganz eng auch vernetzt mit der Klimabewegung dort vor Ort. Vielleicht magst du daran anschließen. Also, wie ist die Stimmung da? Ich meine, das war noch vor der Wahl letztlich. Aber fühlst du das, was Kira fühlt und sagt, dass es jetzt darauf ankommt, dass da auch auf bundesstaatlicher Ebene Druck dahinter
Genau.
bleibt?
Ja, ich kann das sozusagen alles nur unterschreiben, was ja Kira auch als Expertin da schon benannt hat. Ich würde sagen, ich glaube, das sind die zwei großen Geschichten, die sich gerade praktisch, die gerade nebeneinander stehen. Die eine große Geschichte ist wirklich, dass diese Trump-Präsidentschaft sagen, so ein Horror ist. Ich glaube, man kann sich das sozusagen nicht, also ich kann es mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie tiefgreifend das ist, weil das ist eine Zermürbung, die in alles reingreifen wird, was man sich vorstellen kann. Und ich habe das schon am Tag nach der Wahl bin ich durch Washington gejoggt und bin zu der Mall gelaufen, wo der Lincoln sitzt und so und dachte, vielleicht ist es gerade ein Ort, dass man sich nochmal angucken muss, mit welcher Intention dieses Land eigentlich gegründet wurde, die USA genau gegründet wurden. Und ich stand da und ich hatte das schon sozusagen nur so ein, ich hatte diesen Reflex dann, wenn ich so sozusagen mittelalte weiße Männer gesehen habe, von denen ich weiß, durchschnittlich ist das die Wählergruppe von Trump. habe ich selbst da gestanden und die angeguckt und dachte, lächelt ihr, habt ihr einen guten Tag, freut euch über das Wahlergebnis und habe da schon gemerkt, wie schnell das geht. Ne? Das, was weiß ich. Ne? Das war nur so ein Reflex. Ich war so entgeistert, ich hatte keinen guten Tag, ich war total am Boden. Und jede Person, die so gegrinst hat und gelächelt hat, dachte ich sofort, ihnen, das ist jetzt ja verdächtig. Und da habe ich, und da war ich so geschützt und habe gedacht, ah ja, so schnell geht das. So wächst das Misstrauen zwischen den Leuten. Jetzt fängt man an, sich die Sache gegenseitig übel zu nehmen. Und ich bin hier nur für 2 Monate, ne? Ich bin nicht mehr Amerikanerin, wie Kira das ist oder andere das sind. So schnell geht das. Und das ist so interessant, weil es greift zu tief. Es ist gar nicht nur die großen Gesetze, die auseinandergenommen werden. Es ist das ganz Zwischenmenschliche, diese Angst, das Unsichere. Und ich glaube, ja, ich glaube, es ist wichtig, das zu benennen, so ganz im Sinne von Günther Anders und so. Es ist ganz wichtig, sein Bewusstsein, glaube ich, dahin zu erweitern, wo es ungemütlich wird. Nicht aus so einer dystopischen Laune heraus, sondern um sich rüsten zu können. Um sagen, nicht überrascht sein zu müssen von Dingen, die uns eigentlich nicht überraschen sollten. Die uns erschrecken sollten und entrüsten sollten, aber nicht überraschen sollten. Und die Vielfältigkeit, in der Donald Trump Klimagesetze auseinandernehmen wird und aber vor allem auch Aktivismus einfach schaden wird, ne? Also die Gelder, die nicht mehr, die Spenden, die nicht mehr genommen werden können. Das geht ja jetzt schon los, ne? Dieser Crackdown on Civil Society, dass auf einmal die ganzen NGOs irgendwelche skurrilen Anfragen bekommen. Das ist die eine Geschichte. Und diese Geschichte ist groß und das hat natürlich internationale Implikationen in jedem Sinne. Und dann gibt es aber eine andere Geschichte. Und die ist gleichbedeutend in meinen Augen. Und die andere Geschichte, die geht so, die handelt von Leuten wie Trump und Milei und den ganzen, deren größtes Interesse es ist, dass jetzt weltweit Panik ausbricht. Und dass nur der Gedanke daran, dass sie an der Macht sind, Leute überall in so eine Schockstarre bringt. Und auf der Klimakonferenz selbst hatten wir ein Hintergrundgespräch mit Verhandlern, die dann auch mit großem Nachdruck und ich fand sehr guten, sozusagen, so sehr im besten Sinne energisch meinten, Leute, hört jetzt mal zu, das ist alles schlimm, aber die internationale Staatengemeinschaft, die steht stabil. Die hat viele Krämpfe zu kämpfen und die hat viele Krisen zu bewältigen gerade und da gibt es viele Verrüttungen, aber sagen, die internationale demokratische Grundordnung, die ist da. Und die nimmt man auch nicht von einem auf den anderen Tag aufeinander. Und Trump und Konsorten, die pokern darauf, dass jetzt aus so einem vorauseilenden Gehorsam heraus jetzt erstmal alles stehen und liegen gelassen wird. Weil sich niemand mehr traut, irgendwas zu sagen. Und die Wahrheit ist ja auch, wenn man in die USA reinguckt, dann gibt es eine Trump-USA, aber es gibt aber auch die anderen USA. Und das sind die Staaten, die kämpfen, die Städte, die kämpfen, das sind die Gruppen, das war wie eben schon benannt. Das sind Menschen, die sich gerade sehr strategisch darauf vorbereiten, was kann man machen. Und die Klimaaktivisten, denen ich vor Ort gesprochen habe, die werden jetzt viel zu tun haben und die setzen so sehr darauf, dass an allen anderen denkbaren Orten der Welt wir den Leuten dann den Rücken frei halten. Und wir zeigen, nee, es geht voran. Das wäre der wichtige Augenblick, wie Michas gesagt hat, jetzt als EU hier zu zeigen, ey, wir sind am Start, wir geben hier überhaupt nicht klein bei. Aber das gilt auch für die Zivilgesellschaft. Ne? Also was der eigene Beitrag sein kann gerade, das ist auch der Moment, in dem vielleicht mal nach 100 Jahren Hollywood die großen Geschichten woanders geschrieben werden für den Augenblick. So, also, und dann machen wir das halt. Und gehen daran. Mein Gefühl ist oder mein Umgang damit ist, ist es, diese beiden Geschichten dafür Platz einzuräumen. Das existiert beides nebeneinander. Und sagen, das Hoffnungsvolle macht das Schreckliche nicht weniger schrecklich und das Schreckliche unterminiert nicht, dass es auch irgendwo Hoffnung gibt. Und das ist dieser Widerspruch in der Zeit, in der wir einfach leben, in der es nicht mehr die eine Geschichte gibt. Und das ist nicht schwarz und weiß gerade in dieser Welt. Und wenn wir Ambivalenz und Widerspruch nochmal richtig lieben lernen wollen, dann ist, glaube ich, jetzt der Moment gekommen.
Danke dir. Micha, ich habe jetzt die nächste Top-Frage von Oliver Hart. Und weil Luisa gerade auch Europa und Erfolgsgeschichten und das Positive auch angesprochen hat, ich meine, eins, was in Europa sehr gut funktioniert und dazu geführt hat, dass die Emissionen in Europa ja durchaus gesunken sind, ist der CO2-Preis, ist der Emissionshandel. So, und Oliver Hart fragt, angesichts der Tatsache, dass gegenwärtig nur 7 Staaten aktuell einen CO2-Preis implementiert haben, der mit dem 2-Grad-Ziel vereinbar ist, welche politischen und ökonomischen Instrumente wären notwendig, um eine globale, einheitliche und ambitionierte CO2-Bepreisung zu fördern, also das Thema globale CO2-Preise.
Also erstmal ist es wirklich so, dass es positiv ist, mit diesem, was wir dort hinbekommen haben in den letzten 5 Jahren in der Europäischen Union. Dieser Green Deal, das haben wir auch ausrechnen lassen, hat, glaube ich, sozusagen den Klimapfad der Europäischen Union von irgendwie so über 3 Grad so wirklich in so eine Richtung 2 Grad gedrückt. Also da hat man durch diese Gesetzgebung, also nicht den globalen, aber den sozusagen das, wenn sich alle so verhalten würde wie die Europäische Union, da ist man um 1 Grad, wirklich über 1 Grad, sie hat sich verbessert. Das ist erstmal echt eine positive Nachricht. Und vielleicht das Positive ist auch, dass es richtig viele Attacken dagegen gibt, immer noch, aber dass auch jetzt sozusagen mit der neuen EU-Kommission, mit den neuen Kommissarinnen und Kommissaren, die wir angehört haben, es erstmal keine substanzielle Veränderung daran gibt. Also auch alles, wenn sozusagen jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche fossilen Verbrenner-Liebhaber, die da jetzt dran rütteln wollen, das verändert sich gerade nicht. Super. So. So, und jetzt ist so die Frage, was sind jetzt eigentlich die Instrumente, mit denen wir das alles hinbekommen? Der CO2-Preis ist bestimmt ein sehr gutes Instrument, weil CO2 einfach sehr viel kaputt macht, sehr viel verschmutzt und einen Preis braucht. Und die Frage ist dann natürlich immer sozusagen, was für ein Preis, was ist eigentlich ein gerechter Preis und muss es alles über so eine Art von Emissionshandel sein, also ein marktbasiertes System. Man könnte ja auch einfach sagen, wir machen jetzt gar keinen Markt, ja, sondern diejenigen, die verschmutzen, müssen eh bezahlen. Also man könnte es ja auch ohne Markt regeln, das kostet halt die einfach. Und dann könnte man sagen, ja, und das ist so viel, wie sie eben verschmutzen, also so im Zweifelsfall 180, 200 € sogar mehr pro Tonne CO2. Ich glaube, man könnte das auch ohne Markt denken und es würde auch funktionieren. Und ich glaube, sozusagen, das Problem ist bei diesem CO2-Preis, wenn man so einen einheitlichen Preis für alles hat, das ist vielleicht so eine ökonomische Idee, die vielleicht ganz schön in Textbüchern aussieht, aber sie nicht so wirklich funktioniert. Wir sehen es schon in der Europäischen Union. Denn sozusagen einen Preis, der irgendwie dazu führt, dass, sagen wir mal, weiß ich nicht, der Liter Benzin in Europa um 30 Cent teurer wird, hat dann eine ganz andere Auswirkung in Schweden als in Bulgarien. In Schweden denkt man sich, vielleicht muss ich mal drüber nachdenken, Bahn zu fahren. In Bulgarien kann man das, sagen wir mal, in unteren Einkommensklassen kann man das Auto stehen lassen, weil das kann man sich nicht mehr leisten. Also wir sind aber sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern und wenn man das global denkt, ja nochmal viel, viel mehr. Ja, also ein Preis, der dazu führen würde, dass in den USA sich was verändert, ist unbezahlbar, sagen wir mal, auf dem lateinamerikanischen Kontinent, auf dem afrikanischen Kontinent. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, wir machen jetzt so einen Preis to rule them all. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber was sehr gut ist und was interessant ist, ist, dass jetzt unterschiedliche Länder, die vielleicht ähnlich sind, dass sie auch sozusagen solche Bepreisungssysteme einführen. Ich weiß gar nicht, ob es nur. Also, ob das jetzt, wie viele Länder das sind, aber zum Beispiel in Indonesien denkt darüber nach, die Türkei denkt darüber nach, Indien denkt darüber nach, Neuseeland denkt darüber nach. So, also da passiert gerade schon etwas. Aber ich würde erstmal sagen, das ist gut, dass das jeder für sich macht. Und was hier gerade diskutiert wird, das sind die sogenannten, also sozusagen globale CO2-Märkte. Da geht es aber eher um freiwillige Märkte, also zum Beispiel, dass ein Unternehmen sagt, ich möchte irgendwie sozusagen so mich freikaufen, Verschmutzungszertifikate oder CO2-Zertifikate kaufen. Und ich kann zwar irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland noch meine Chemiefabrik betreiben, jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber dafür pflanzen wir im Kongo einen Regenwald an. Da bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, weil das halt nicht so einfach ist. Weil sozusagen, also erstens, wer überwacht es, dass es wirklich passiert? Zweitens, wie berechne ich eigentlich, wie viel CO2 ein Baum absorbiert und wieso sollte ich das woanders nochmal ausstoßen? Es ist doch super, wenn das absorbiert. Wir brauchen jede Form von Klimaschutz, soll nicht jemand anderes da drüben nochmals ausstoßen. So, diese Bäume, wie stelle ich eigentlich sicher, dass die nicht in 80 Jahren zu Feuerholz gemacht werden und dann verbrannt werden. Dann hat man mit Zitronen gehandelt. Also so, deswegen glaube ich, man braucht sehr viele verschiedene Anstrengungen. Preise sind gut, aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man einfach sagt, ab so einem Jahr werden halt zum Beispiel einfach keine fossilen Verbrennerfahrzeuge mehr verkauft. Also Regulierungen sind einfach auch sehr, sehr effizient und effektiv. Und führen auch zu Klimaschutz, muss man nicht nur darüber regeln.
Danke dir. Ich will da Kira mal reinholen, weil wir über Hoffnung auch geredet haben. Und was ich so gelesen habe, ist ja gerade, dass in den ersten Tagen der Klimakonferenz in Baku ja sehr als Erfolg auch gefeiert wurde, jedenfalls von manchen, dass es eben zu diesen Klimaausgleichszahlungen oder Ausgleichszertifikaten, Artikel 6 ist da, glaube ich, das Stichwort, dass da relativ schnell eine Einigung erzielt worden ist und dass da aber von der zivilgesellschaftlichen Seite große Kritik dran gibt, gerade aus dem globalen Süden. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, was das, ob das wirklich eine positive Botschaft ist oder wie da die Seiten sind?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube schon, dass es wichtig und gut war, dass man das jetzt zu Ende verhandelt hat und dass es da jetzt eine Regelung gibt. Aber es öffnet natürlich in gewisser Weise auch bestimmte Türen für Landnahme, weil es eben darum geht, auch mit in gewisser Weise auch mit Land als Kohlenstoffsenke zu handeln. Und hier gab es eben in der Vergangenheit auch Beispiele, wo Indigene von ihren Ländereien vertrieben worden sind, um eben diese für ja, Klima- und Umweltschutzprojekte zu nutzen und auch quasi damit in gewisser Weise international zu handeln. Also hier muss man eben im jeweiligen Fall sehr genau hinschauen. Und ich glaube, wir brauchen halt beides. Wir brauchen Investitionen von privaten, aber auch staatlichen Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländer, um eben die Emissionsminderungen und Klimaanpassungen und auch den Schutz von CO2-Senken voranzutreiben. Aber wir brauchen eben auch den Klimaschutz zu Hause. Und da haben wir natürlich die größte Handhabe darüber, dass das tatsächlich auch passiert, ne? Also das alles, was in unserem Jurisdiktionsbereich liegt in Deutschland und Europa, haben wir natürlich die meisten Überwachungsmechanismen, die meiste zivilgesellschaftliche Kontrolle, als wenn das anderswo passiert. Andererseits können solche Projekte eben auch Menschen helfen. Ich habe Projekte auch in der Demokratischen Republik Kongo besucht, tatsächlich, wo Menschen dadurch geholfen worden ist, dass sie eben anstatt im Regenwald Wälder abzuholzen, eben außerhalb der Schutzzonen eben schnell wachsende Pflanzen angebaut haben und das Holz dann dort verwendet haben, ja. Aber ich habe auch Menschen besucht in Bangladesch im Zuge meiner Feldforschung, die eben sehr unter bestimmten Projekten gelitten haben, weil in den Sundarbans die Tiger geschützt werden und sie diesen Zugang zu den Wäldern aber brauchen, um zu fischen, um auch Holz zu sammeln, um Honig zu sammeln. Und mit einer wachsenden Bevölkerung steht das eben nicht immer im Einklang mit den Schutzbemühungen für den Tigerschutz dort. Und das sind zum Teil sehr, sehr schwierige Konflikte, weil die Menschen natürlich unter sehr, sehr großer Armut leiden und diese Konflikte abzumildern, zu lösen, alternative Lebensgrundlagen anzubieten, einzuführen, das mitzudenken, wenn ich Naturschutzbemühungen betreibe, das ist eben so wichtig, dass da holistische Ansätze mit langfristiger Finanzierung auch dargestellt werden. Das ist eben sehr, sehr wichtig für das Gelingen von entsprechenden Projekten.
Danke dir. Ja, das ist spannend, weil ich weiß nicht, ob ihr das heute schon gesehen habt. Ich stelle den Link auch gleich mal in den Chat. Da hat Marcel Fratscher, Ökonom vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, fünf Maßnahmen im Fokus präsentiert, um genau dieses Geld, also diese Billionen, auf die man ja auf der Suche ist, in Baku zu bekommen. Und da ist zum Beispiel sowas drauf, wie eine Übergewinnsteuer für fossile Unternehmen. Da ist eine, was Micha schon erwähnt hat, eine globale Milliardärsteuer zum Beispiel drauf. Auch, dass man die Gelder der Mindestbesteuerung für Unternehmen, die ist ja global jetzt mittlerweile, die dann mittlerweile eingeführt, dafür nutzt. Und für was soll das Geld verwendet werden? Unter anderem ja für die Billionen. Aber er sagt zum Beispiel auch, und das finde ich, nachdem Kira, was du gesagt hast, ja total spannend. Und ich würde mal euch alle gerne einfach fragen, was ihr davon haltet. Er hat letztlich gesagt, Das könnte man dann nutzen, um ein bedingungsloses Klimagrundeinkommen zu finanzieren in Ländern des globalen Südens. Würde eben natürlich auch eine ganz starke Armutsbekämpfung sein, aber eben auch eine Möglichkeit sein, den Klimaschutz ganz stark voranzutreiben. Was haltet ihr von der Idee, zu sagen, das ist ja eine globale Umverteilungspolitik im weitesten Sinne, wenn man es mal so beschreiben will, aber gerade auch diesen Aspekt, das dann direkt an die Menschen im globalen Süden dann zurückzugeben, die ja massiv darunter leiden, was der globale Norden über die letzten Jahrhunderte ausgestoßen hat. Ich mach den Link mal, das ist interessant, der hat keine Paywall, ist, glaube ich, interessant zu lesen, aber gerne mal in die Runde, was ihr dazu denkt. Wer mag zuerst? Luisa, war als letztes dran.
Ich gebe das gerne auch gleich weiter. Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man bei diesen, eine ist natürlich toll. Also gerade solche Ideen braucht es, die sagen, die Peripherie mitdenken und die vor allem auch weniger linear denken. Also, ne, wo muss eigentlich Geld landen, damit es wirklich ankommt? Wie kann man sagen, Ebenen überwinden. Wir haben ja zum Beispiel gemischte Bilanzen, was multilaterale Entwicklungsbanken betrifft, wo man immer weiß, ne, die kann man mit mehr Geld ausstatten, aber das geht auch viel schief. Deswegen findet man dann vielleicht andere Wege, was natürlich darf, was das Beispiel von Marcel Fratscher nochmal unterstreicht. Und das ist so wichtig, ist der Gedanke an Synergien in der Klimakrise. Also, dass wir die Krisen brechen uns um die Ohren und wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit, eine Krise nach der anderen zu bewältigen, sondern man wird Wege finden müssen, mehrere Krisen zusammenzulösen. Und das heißt zum Beispiel Armuts- und Ungleichheitsbekämpfung und Frauenförderung zu betreiben, während man Klimaschutz betreibt. Und das war für mich ein sehr, ich würde sagen, schockierender Moment. Kurz vor der Klimakonferenz, da war ich bei der Climate Week in New York. Das ist ein bisschen Netzwerk-Vorbereitungstreffen, da sind wahnsinnig viele Leute in New York. Es ist ein bisschen wie eine Klimakonferenz, nur auf ganz New York verteilt und deswegen natürlich ein Horror an Logistik. Und wenn man da durch die Straßen läuft, dann sieht man überall Assistenzen von irgendwelchen Ministern, die Fahrradhelme kaufen, weil man dann in New York, weil die ganzen U-Bahn dann um die UN zugemacht werden, kommt man am schnellsten mit dem Fahrrad von A nach B. Aber das ist natürlich da immer auch ein bisschen Harakiri. Deswegen muss man immer die Minister mit Fahrradhelmen ausstatten, damit die alle nicht umkommen. Naja, und bei dieser bei dieser New York Climate Week hat der Club of Rome einen neuen Bericht vorgestellt, der nochmal ganz klar Ungleichheit, Armut und Klimazerstörung aneinander gekoppelt hat. Und die haben letztendlich modelliert, ne, was sind die großen Verhinderer von gutem Klimaschutz? Und deren Modelle haben halt gesagt, dass wenn wir nicht Ungleichheit und Armut bekämpfen weltweit, dann werden wir immer so Rückkopplungseffekte Richtung Klimazerstörung haben. Also wir wissen einfach, Armut und Ungleichheit tendieren dazu, Bedingungen zu schaffen, in denen das Klima leichter kaputt gemacht wird. Wo Armut herrscht, wehren sich Menschen nicht gegen fossile Interessen. Wo Armut herrscht, haben Leute keine Möglichkeit oder wenig Möglichkeit, sich kreativ einzusetzen. Und das heißt, zurück zu Marcel Fratscher, ich glaube, es ist alles entscheidend, dass wir, wenn wir über Geld sprechen, nicht nur darüber nachdenken, dass Geld irgendwo hergezaubert wird, sondern dass wir immer auch mitdenken, wie kann es denn wirken? Und das ist ja ein Riesenproblem bei diesen globalen Finanzierungsfragen, dass bevor man überhaupt auf eine Debatte bespricht, in der es mal handfest darum geht, wer zahlt wie viel, steht schon der ganze Raum voller Erklärungen, warum es überhaupt nicht aufgehen kann, weil das Misstrauen so groß ist, das Geld einerseits nicht bereitgestellt wird, aber auf der anderen Seite eben auch nicht vernünftig eingesetzt wird dann, weil es dann verloren geht auf irgendwelchen Korruptionsebenen oder nicht die richtigen Leute erreicht oder dann doch irgendwie falsch eingesetzt wird. Das heißt, da kreativ und konkret zu gucken, was man machen kann, ist natürlich entscheidend. Und ich würde aber auch noch mal gerne zu dieser ganzen Finanzierungsfrage zustellen. Wir sprechen ja von ungefähr 1 Billion, die von der Zivilgesellschaft gefordert wird pro Jahr, 1 Billion US-Dollar. Das ist diese 1 Trillion in Englischen. Ein Vielfaches davon, bis zu 7-mal so viel, Zahlen variieren ein bisschen, werden jedes Jahr bezahlt an die fossile Industrie in Form von fossilen Subventionen. Das heißt auch da wieder, es geht um die Verhältnismäßigkeiten. Das, was wir in Deutschland als Beitrag leisten sollen für nächstes Jahr, für diesen 100-Milliarden-Topf, das entspricht in etwa der Höhe an Dieselsubventionen, den wir im Jahr zahlen. Es ist nicht so, als würde nicht Geld ausgegeben werden in Sachen Klima. Nur gerade wird der Großteil des internationalen Geldes halt für Klimazerstörung ausgegeben und nicht für Klimaschutz und schon gar nicht für Klimaverteilungsgerechtigkeit. Aber sagen wir, es gibt natürlich ein großes Interesse daran, das alles ein bisschen verschwimmen zu lassen und sich darstellen zu lassen, als sei das alles unglaubliche Summen, die man nirgendwo herbekommen könnte und überhaupt. So ist es dann doch nicht.
Ja, danke dir. Das ist wichtig nochmal. Und das, was du zur Armut gesagt hast, ich glaube, das und zur Ungleichheit, das muss man sich ja nochmal vor Augen halten, dass es da auch nicht nur um ein absolutes Armutsniveau geht, sondern es geht auch um die Ungleichheit in reichen Gesellschaften. Auch reiche
Total.
Gesellschaften, die besonders ungleich sind, sind weniger bereit, Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Ja,
Genau.
das glaube ich, das ist nicht nur globales Norden, globales Süden Problem, sondern es ist innerhalb der jeweiligen Gesellschaften, dass Ungleichheit schädlich ist für Klimaschutz und
Und
für
wenn ich
Fortschritt.
das,
Ja.
wenn ich das kurz anfügen kann, also ich glaube, die USA ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie die Abwesenheit von sozialer Infrastruktur und sozialer Sicherheit und die Abwesenheit von vielen sozusagen öffentlichen Investitionen wie Bus, Bahn, Gesundheit, Bildung, Kunst und was auch immer, sagen letztendlich so einem sozusagen fossilen Neoliberalismus die Türen sozusagen öffnet. Und es total schwierig wird, dort ökologisch eine Öffentlichkeit zu organisieren. Ganz schwierig ist es, ne, sich zu sagen, also ich bin beeindruckt, dass ohnehin da alles passiert, aber es ist viel aufwendiger. Und ich hab da in New York gesessen, diese Vorstellung angehört und auf meinem Handy die ganze Zeit die Push-Benachrichtigung bekommen von irgendwelchen politischen Vorschlägen in Deutschland mal wieder ein Bürgergeld zu sparen.
Dazu.
Ich
Ja,
kriege
genau.
jeden Tag E-Mails von irgendwelchen Demokratievereinen, von irgendwelchen Kulturvereinen, die mir alle schreiben, sagen, Luisa, unsere Finanzierung steht auf der Kippe, was können wir machen? Und das sind alles nicht nur Demokratie sichernde Maßnahmen und Gelder, die da investiert werden, sondern das ist auch die Grundlage dafür, dass wir überhaupt die soziale Absicherung haben, um uns mit ökologischen Fragen beschäftigen zu können. Und aus einer rein ökologischen, also nicht nur aus einer menschlichen Überzeugung, aber aus einer ganz tief ökologischen Überzeugung, muss eigentlich ein Grundinteresse daran sein, dass Armut in was auch immer für eine Relation, Ungleichheit, Benachteiligung und Ausgrenzung ganz, ganz, ganz bewusst, selbstbewusst und nachdrücklich bekämpft werden.
Danke dir, Micha.
Ich habe es mir gerade noch mal durchgelesen. Ich wollte noch eine Sache dazu, weil du gerade gesagt hast, das ist eine globale Umverteilungspolitik. Wir müssen ja auch erstmal verstehen, dass wir gerade sozusagen eine umgekehrte Umverteilungspolitik global haben. Also wie die Strukturen gerade funktionieren, ist es eben so, dass also sozusagen die Schäden, die wirklichen Schäden, die entstehen, die sind ja auch riesig, das kostet sehr viel Geld und vor allen Dingen im globalen Süden. Und die Einnahmen, die verdienen sozusagen diejenigen, die noch sehr viel mit fossiler Energie produzieren oder die halt Kohle, Öl und Gas produzieren. Also da gibt es einen Aspekt der Umverteilung. Das zweite ist, wir haben ja noch, also wenn man sich die Finanzflüsse mal global anschaut, dann ist eben sozusagen die Investitionen, die man zum Beispiel in den afrikanischen Kontinent aggregiert, investiert, das ist sozusagen dreimal so viel fließt raus durch illicit financial flows und so weiter. Also von daher sozusagen, es gibt einfach gerade eine krasse andere Umverteilungsmaschine und die umzudrehen ist natürlich etwas, also was absolut notwendig ist und gar nicht so aus einer Gerechtigkeitsperspektive, sondern einfach auch nur ums auszugleichen, weil sozusagen die Zerstörung, die da passiert, die muss irgendwie einfach auch mal gestoppt werden, muss einfach so ein Even Point kommen. So, und was ich aber total gut finde und spannend und was mir auch Hoffnung gibt, ist, ich war auf vielen Klimakonferenzen, also sozusagen von Anfang an auf den Klimakonferenzen, auf denen ich war, haben wir immer über Loss and Damage geredet, also über die Frage, wann bezahlt eigentlich mal sozusagen der Norden die Zeche dafür, nicht nur irgendwie für Anpassungen oder so, sondern einfach für die Schäden, die schon entstanden sind. Und alle haben irgendwie immer gedacht, das wird nie passieren, dass man irgendwie sich dazu irgendwie bekennt. So, und dann waren wir in Sharm el-Sheikh und dann war es eben so, ich muss es so sagen, es war wirklich so, dann ist irgendwann, da waren sehr viele Minister da und viele Grüne und dann ist jeder gesagt, gegangen gesagt, wir akzeptieren jetzt erstmal, dass es sowas gibt wie Loss and Damage. Und mittlerweile, also es war vor 3 Jahren und dann letztes Jahr haben wir dazu Finanzierung gegeben und mittlerweile ist es total akzeptiert und es ist total weitergegangen. Also, und Was ich gerade sehe bei diesen ganzen Finanzierungsfragen ist, dass da mit sich auch sehr, sehr viele spannende Fragen ergeben, nämlich woher soll denn diese Finanzierung kommen? Und ehrlich gesagt, ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass jetzt alles aus den Haushalten sozusagen der Industrieländer kommen, weil nicht nur die Haus, also weil es gibt ja noch andere, die sehr stark da profitieren, also Milliardäre, fossile Unternehmen, die müssen ja natürlich auch was dazu beitragen. Das müssen nicht nur die Haushalte tun. Und jetzt haben wir plötzlich eine Konversation darüber, wie man das eigentlich hinbekommt. Und das ist echt mega gut, weil ich genau diese Konversation brauchen wir, weil sie auch einfach ehrlich ist und der Realität entspricht. So, und das heißt irgendwie, also spannend, natürlich die globale Milliardärssteuer, die durch Brasilien irgendwie aufs internationale Parkett gebracht, gerade eine gewisse Form von Dynamik entwickelt. In Deutschland steht ja in dem Artikel, sind es 250 Leute, aber es würde irgendwie weltweit trotzdem 5 Milliarden bringen. Das ist ja schon mal echt richtig was. Sagen diese globale Mindestbesteuerungssatz von Unternehmen von 21%. So, was auch schon sehr lange da ist, was die OECD schon sehr lange von, was total Sinn macht, dass dieser Wettbewerb endet, wer weniger sozusagen Unternehmenssteuern macht, so unbedingt. So, wenn wir es schaffen, dass in diesem Text irgendwie drin steht, wir wollen diese Finanzierung auch über Abgaben von fossilen Konzernen hinbekommen und dann ich mich in einem oder in 2 Jahren hier darüber streiten möchte, wie genau das dann funktioniert, dann sind wir, also damit schaffen wir quasi erstmal eine Perspektive nach vorne, wo wir unglaublich viel uns auch weiter erkämpfen können. So, und das ist erstmal was Positives, dass es sozusagen hier wahrscheinlich eine Einigung gibt, in der jetzt wahrscheinlich jetzt nicht stehen wird, dass es irgendwie 1 Billion, also 1.000 Milliarden aus öffentlichen Haushalten gibt, weil die einfach auch nicht da sind. Ja, wir kämpfen ja in Deutschland irgendwie genug über die öffentlichen Haushalte. Aber dass wir uns halt sozusagen nochmal andere Sachen anschauen, wo auch viel Geld ist und wo vielleicht auch ungerechtfertigterweise viel Geld ist und die mal was abgeben müssen und dann sozusagen einen globalen Prozess in diese Richtung starten, das ist ja genau das, was wir brauchen. Und vielleicht könnte das jetzt sozusagen der Beginn davon sein. Und genau, dann bedingungsloses Grundeinkommen für alle finde ich irgendwie erst auch mal spannend. Aber genau, wir müssen natürlich jetzt auch, also es geht natürlich auch darum, in Infrastruktur zu investieren, ja, in sozusagen in erneuerbare Energien, in Straßen, in Dämme, in Anpassung an die Klimakrise, sozusagen, wenn wir an die Malediven und, weiß ich nicht, kleine Inselstaaten denken. Das müssen wir natürlich noch alles durchreden, aber ich finde es großartig, dass wir wirklich wieder so groß denken und in eine Richtung denken, eine Perspektive nach vorne denken und irgendwie so überlegen, was es da noch alles zu holen gibt. Das muss jetzt aufgeschrieben werden und aufs Papier kommen. Und wenn das sozusagen am Ende in 3, 4 Tagen hier das Outcome ist, dann haben wir wirklich was, mit das wir in den nächsten Jahren arbeiten können.
Danke dir. Kira, willst du noch dazu?
Ja, gerne. Also aus meiner Sicht ist Armut eine politische Entscheidung und keine Zufälligkeit und keine auch nicht selbstverschuldete Zufälligkeit. Im Kontext jetzt des Themas Klimaschutz ist es inzwischen so, dass das Emissionswachstum vor allem durch die Ungleichheit innerhalb von Staaten angetrieben wird. Und weniger durch die Ungleichheit zwischen Staaten. Das ist etwas, was sich dramatisch verändert hat, zum Beispiel auch seit dem Kyoto-Abkommen, dass wir jetzt eben diese große Ungleichheit innerhalb von Staaten haben, die die Emissionen zum Wachsen bringen immer noch. Und das ist eben die Frage, wie kommt man dem bei? Und ich glaube, diese Punkte Superreichensteuer, auch die Frage der Erbschaftssteuer, ne, also eine Zurückzahlung an die Zukunft, denn die meisten Vermögen, die großen Vermögen, also der Top-Vermögenden, sind ja erwachsen durch Investitionen in fossile Energien, sind erwachsen durch möglicherweise auch im Bereich des Bauwesens, ja, und das sind ja auch sehr CO2-intensive Industrien und dieser Preis der Schäden wurde bisher nicht gezahlt. Und das finde ich eben einen sehr wichtigen Punkt, dass die Emissionen, die anfallen von extrem reichen Personen durch die Nutzung von Privatjets, durch die Nutzung von Superjachten, durch ihre Investitionen, dass diese Schäden nicht mal bezahlt werden. Ja, also die Frage ist ja, ob das überhaupt sein müsste, dass Menschen dauernd mit dem Privatjet hin und her fliegen. Das ist jetzt mal eine Frage. Aber die andere Frage ist ja, wenn sie das tun, Könnten Sie dann nicht wenigstens die Schäden dafür begleichen, die Sie damit anrichten? Weil Sie haben ja das Geld. Also man nimmt es ja da nicht vom Lebendigen. Das heißt, Sie könnten diese Schäden begleichen. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch einer der Schwächen der internationalen Klimaschutzagenda. Denn auf den Konferenzen verhandeln natürlich Staaten miteinander und insbesondere die Eliten der Staaten, ne? Politische Eliten, bestenfalls Demokratien, also die dann legitimiert sind durch verschiedenste Wahlen. Aber es sind natürlich auch Autokratien dabei und Menschen, die eben nicht die besten Interessen ihrer Bevölkerung im Sinne haben, wenn sie dort verhandeln und möglicherweise auch Repressionen und ähnliches, Marginalisierungen durchführen von besonders armen Menschen. Ja? Das heißt, dass dieser Punkt, dass eben diese Ungleichheit innerhalb der Staaten so stark wird, dass dieser eben nicht komplett reflektiert ist in diesem System der internationalen Klimakonferenzen. Hier müssen wir deutlich nachlegen. Möglicherweise ist eben G20, in Brasilien gab es diesen Vorstoß, eine Möglichkeit, möglicherweise die nächste COP, wo man das nochmal stärker hebeln kann oder in anderen Verbünden, um dem beizukommen, um zumindest die Geldflüsse da zu mobilisieren, um Klimaschutz zu leisten oder auch Armutsbekämpfung durchzuführen.
Will jetzt gleich noch ein paar, zwei, drei mündliche Fragen dran nehmen, weil das ist gerade so spannend, dieses Thema. Und deswegen will ich da noch einmal auch nachhaken mit auch den ganzen schriftlichen Fragen, die wir bekommen haben, zum Thema auch Geschwindigkeit des Ganzen. Weil, Micha, du hast ja gesagt, so toll, in 3 Jahren unterhalten wir uns dann, wie hoch das dann Ganze ist. Aber die Frage ist ja schon, wir haben nicht mehr viel Zeit, die Zeit wird immer geringer, das sagen wir seit Kopenhagen, das sagen wir schon seit sehr langer Zeit, aber die Frage ist ja schon, System COP und Luisa, du hast ja auch eine Lanze letztlich für die Wichtigkeit auch der Klimakonferenzen besprochen, aber die Frage ist schon, und das vielleicht gebe ich direkt an Kira und dann können wir noch eine Runde machen, wie kriegen wir das denn auch institutionell beschleunigt? Also es gibt ja den Vorschlag vom Club of Rome, kleinere Runden zu machen, nicht mehr in fossile Staaten zu gehen, keine fossilen Lobbyistinnen mehr zuzulassen. Also gibt es eine Möglichkeit, wo wir vielleicht mit Stellschrauben, die drehbar sind, den ganzen Prozess auch beschleunigen? Weil wir sehen alle, dass die Zeit ja massiv auch abläuft. Vielleicht mache ich da nochmal eine Runde, fange mit Kira an, Luisa und Micha zum Thema, genau.
Also, wenn wir die Emissionen schnell senken, haben wir natürlich mehr Zeit, ne? Also, es ist ein bisschen, also, dieses mit dem Zeitargument ist irgendwie, natürlich haben wir jetzt immer weniger Zeit, weil einfach die Atmosphäre vollgepumpt ist mit unseren Emissionen, ne? Und also, das ist eben genau die Krux. Und die Industriestaaten tragen da einfach die größere Verantwortung, weil sie eben historisch so viel emittiert haben. Das CO2 verbleibt sehr lange in der Atmosphäre. Und deswegen ist es eben auch so schwierig, diese Gerechtigkeitsfragen auszuverhandeln. Denn natürlich ist es irgendwie unfair, wenn jetzt Staaten, die jetzt gerade mal anfangen, fossile Energien zu nutzen, dann auf einmal bezahlen wollen, während wir die Atmosphäre, jetzt wir im Sinne von Menschen, die in Deutschland wohnen, die Atmosphäre über Jahrzehnte quasi umsonst belastet haben und diese Belastung ja weiter wirkt. Ja? Und deswegen ist es eben so schwierig. Was kann man jetzt tun? Also ich glaube schon auch, dass der Punkt Subventionen für fossile Energieträger, also so eine Art Phase-out zu machen, ne? Also einen langsamen Ausstieg. Weil wir wissen alle, wir haben jetzt bei den Agrarsubventionen gesehen, dass das wahnsinnig schwierig ist, es sofort Proteste gibt, wenn man was wegnimmt an Subventionen. Das ist erstmal auch nachvollziehbar, dass das schwierig ist, wenn das abrupt kommt. Man muss langsam, also einen kontinuierlichen Plan des Ausstiegs, eine Verringerung, sofortige Verringerung und dann einen langsamen Ausstieg aus den Subventionen, beispielsweise Diesel. Ja, warum sagen wir jetzt nicht, okay, in 5 Jahren, wir machen jetzt diese 5 Schritte bis dahin, dann ist es auf null und fertig ist die Kiste. Ja, ich finde, das kann man gut argumentieren, gerade zur Zeiten eines knappen Haushaltes, dass man sagt, okay, wir können jetzt einfach nicht alles Mögliche mehr subventionieren durch Steuererleichterungen. Hier müssen wir es einfach ansetzen. Und eben auch die Besteuerung von Superreichen und auch von sehr, sehr hohen Erbschaften, die eben sehr gering besteuert sind, weil die Vermögen gebunden sind an Unternehmenswerten. Und hier könnte man zum Beispiel auch eine Regelung finden und sagen, okay, wenn die Unternehmen in der Zeit, wo die Erbschaften noch nicht anfällt, also wo die Personen noch leben, wenn sie in der Zeit eben massiv investieren in die Transformation, dann fällt diese Steuer sozusagen nicht an, aber wenn sie das nicht tun, dann muss diese Erbschaftssteuer gezahlt werden.
Erbschaftssteuer durch Klimaschutzstunden bzw. aufheben. Spannend. Ja, ich würde jetzt einfach, weil wir haben jetzt noch 9 Minuten. Wir haben jetzt hier noch eine Handmeldung. Ich mache mal die Handmeldung, dann könnt ihr, wenn ich euch dran nehme, dann ja noch dazu zu dem Punkt noch was sagen. Ich fange mal an mit Jutta Marie Töbelmann. Nehmt gerne mal eure Hände mal nach oben. Jutta Marie, du solltest dich jetzt freischalten können. Gucken, ob das klappt. Genau, jetzt gehen die Hände auch hoch. Sehr gut. Ich lasse Jutta Marie mal ihr Mikro finden und mache dann Dagmar Batthiani. Dagmar, du müsstest dich entstummen können und deine Frage stellen können. Probier's mal. Nein, geht nicht. Das ist am Anfang immer so. Da macht man ein paar Mikros auf und irgendwann geht's dann. Andreas Schmidt. Andreas, entstumm dich mal und stell deine Frage. Könnt dann euer Mikro anschalten, wenn ich euch drangenommen habe. Nein, geht nicht. So, wir machen weiter. Komm. So, Angela Rochner, kannst du dein Mikro anschalten? Ich weiß, dass ihr es alle könnt. Du müsst es nur tun. So, Martin Ziebel. Ich mache jetzt einfach mal alle Mikros auf. Machen wir hier mal. Ja, so. Also jedenfalls von allen, die sich gemeldet haben.
So,
Ja,
ja.
Martin ist der Erste. Martin, bitte, deine
Also,
Frage.
jetzt bin ich ja echt überrascht dran. Also, erstmal vielen Dank für den ganzen, für die Konferenz hier. Und die Frage ist jetzt folgende: Wir haben in 3 Jahren ja 20% Erneuerbare geschafft in Deutschland. Gibt es da jetzt irgendwie einen erneuerbaren Strom? Gibt es da auf dem Baku jetzt irgendeine Art Zielsetzung? Das ist mein Punkt 1. Punkt 2 ist bei mir ganz wichtig, immer die Landwirtschaft. Der Mensch beackert irgendwie die Hälfte der Erde mit der Landwirtschaft und die wird bei der CO2-Reduktion überhaupt nicht angesprochen mehr. Da wird so sozusagen wird sich weggeduckt. Wir könnten mit der Landwirtschaft, mit Humusaufbau wahnsinnige Mengen CO2 aus der Luft rausholen und wir beackern den Boden ja so oder so. Das ist Punkt 3. Und dann mein Punkt für die Grünen in Deutschland wäre, jetzt nochmal so von dem Baku-Thema weg, wir sollten eine Initiative fürs Land machen, wo wir die Landbevölkerung stärken, weil da ist so ein intellektueller Brain Drain gerade am Start. Deswegen können die AfDler und damit so ganz kruden Sachen irgendwie punkten, wenn wir das Land, die Landbevölkerung nicht unterstützen und nach vorne bringen mit, weiß nicht, geförderten Ansiedlungen von Ärzten, einfach Intellektualität ins Land bringen, dann werden wir in Deutschland auch die Unterstützung verlieren. Okay, das war's. Danke.
Ja, das ist ganz einfach in 7 Minuten. Danke dir, Martin. Vielleicht Micha mal, nehme ich mal dran. Kriegst du das hin? Du bist die drei Fragen mal als Erster zu beantworten
Wir
und die
können
anderen.
aber sonst auch vielleicht noch ein paar andere, sorry, wenn ich das so
Wir
sagen,
können, du
aber
darfst gerne mitmoderieren,
vielleicht
Lisa.
können wir noch andere Menschen sagen, dazu nehmen oder
Genau.
machen wir danach einfach
Wir
sozusagen
machen
noch
eine letzte
verschiedene
Runde.
Fragen auf.
Gerne.
Ja.
Wer kriegt denn sein Mikro noch an? Bisher sind alle Mikros abgeschaltet von den Leuten. Hier, Oliver. Oliver, bitte, kurze Frage.
Jetzt weiß ich nur nicht, ob ihr mich hört.
Wir hören dich gut.
Ah, super. Ich wollte aber auch nur vorschlagen, bitte nehmt aus dem Chat ein paar Fragen, die ganz oben in der Abstimmung sind. Ich
Da haben
zähle
wir.
dafür zurück.
Dankeschön. Ja, ich habe auch schon ganz schön viele drangenommen. Aber ich nehme auch sowieso zur Abschlussfrage noch mal eine dran. Jetzt noch eine Frage. Klaus, immer nur Männer. Klaus.
Meine Frage ist, diese ganzen Klimatransfergelder, die dort jetzt besprochen werden oder die geforderte Milliarde, wie sichert man denn auch vertraglich in dem COP Paper, was da jetzt entstehen soll, ab, dass das halt wirksam investiert wird in den jeweiligen Ländern, wo das hinfließt und nicht dort in fadenscheinige Projekte, wo irgendwelche Buddies von Familien, von den Entscheidern da irgendwelche Dämme bauen für überteuertes Geld, die sowieso nicht halten. Also, dass es einfach nicht versickert. Das ist meine ganz große Sorge. Und was wird dazu gesagt auf der COP? Danke.
Danke dir. Dann nehme ich jetzt noch eine mündliche Frage und dann noch eine schriftliche und dann machen wir eine große Abschlussrunde. Ihr habt euch das alle gemerkt. Vielleicht Nancy würde so gerne auch noch mal eine Frau haben, dass es nicht nur Männer sind, die hier Fragen stellen. Nein, dann gehe ich direkt in die schriftlichen, weil uns läuft die Zeit dann auch weg. Da weiß ich, ist die Top-Frage aktuell gerade hier von Ach, die hat sich geändert nochmal. Okay. David fragt, wie schätzt ihr die Situation in Deutschland angesichts des Regierungswechsels ein? Wir müssen mal gucken, ob die Regierung sich wechselt. Die Spitze der CDU gibt zu verstehen, dass man nicht bereit sei, am Klimaneutralitätsziel 2045 festhalten zu wollen, wenn andere das nicht auch tun. Klassisches Gefangenendilemma, sagt David oder David. So, jetzt würde ich einfach euch in der Runde nochmal dran nehmen. Das ist dann gleichzeitig auch euer Schlusswort. Sucht euch einfach die Fragen aus, die ihr beantworten wollt. Und wir machen das in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir begonnen haben. Also wir beginnen mit Luisa, dann Kira und dann Michael, alle, die noch offen sind. Luisa.
Super. Also, wie Geld eingesetzt wird, ist ein Riesenproblem. Und es übersteigt auch da wieder so ein bisschen das, was wofür die UNFCCC, also die UNFCCC, eigentlich sozusagen eingesetzt wurde. Und es war das große Ziel von Jennifer Morgan zu der Konferenz in Ägypten, wo es ja dieses Loss-and-Damage-Ziel erstmal gab, also das Schäden und Verluste-Ziel, genau, das ist im Deutschen. Das war so ihr großes Ziel, ihr großes Ding war es, da einen Weg zu finden und irgendwie einen Topf zu finden, wo man das sozusagen zwei großen Hürden überwindet. Einerseits, das Geld soll verfügbar sein, das heißt, darf nicht irgendwo weggeschlossen sein, und auf der anderen Seite soll es aber auch irgendwie sinnvoll eingesetzt werden können. Und da hat man bis heute einfach nicht richtig gute Wege gefunden. Das ist einfach, das bleibt ein riesengroßes Problem. Und das heißt aber natürlich auch, je weniger es von diesen Geldern gibt, je weniger verfügbar die sind, desto charmanter sind natürlich die Angebote von den Fossilen, die dann sagen, hey, wir machen hier ein kleines Gasfeld und wir geben euch ein bisschen günstige Kredite und wir bauen hier auch drei Schulen hin. Und dann klingt das einfach alles gut. Kann ich vielleicht noch ein ganz paar sagen, Anmerkungen machen zu den
Bitte,
Fragen, die hier
gerne.
im Chat waren. Warum ist überhaupt eine Klimakonferenz in Aserbaidschan? Das rotiert weltweit. Es sind verschiedene Weltregionen, die sich bewerben. Die nächste wird in Brasilien sein. Da liegt ganz, ganz viel Hoffnung drauf. Ich mache mir Sorgen, dass es zu viel Hoffnung ist. Danach ist interessant, stehen zur Debatte nämlich ja die Türkei oder Australien und die sind in derselben Kategorie. Die Kategorie ist Other. Also man merkt auch da wieder sozusagen die Einteilung der Welt in die verschiedenen Zonen. Es gibt zum Beispiel Osteuropa und Westeuropa, da hat man sich Mühe gegeben, aber die Türkei und Australien fallen dann in so ein Raster von sozusagen überbleibenden Staaten. Auch da merkt man, das hatte einen imperialen Touch, wie man diese Kategorien gemacht hat. Und es bleibt natürlich ein Riesenproblem, dass einerseits Aserbaidschan, sozusagen, wie meine Großmutter sagen würde, ein Verbrecherstaat ist mit reiner politischen Gefangenen, mit unglaublicher Repression. Es gibt wenige Länder der Welt, wo die Presse weniger frei ist als dort zum Beispiel. Es gibt auch einen ganz bekannten und bedrückenden Fall von einem Forscher, der in Dresden an der Uni eigentlich arbeiten sollte und dort in Haft ist, in Aserbaidschan, der zu Öl und Gas geforscht hatte und dann verhaftet wurde. Und mein Eindruck ist, was wir als Klimaaktivisten machen, weswegen wir trotzdem in solche Orte gehen, obwohl wir sie natürlich auch kritisieren müssen, ist mit der Bedingung oder mit dem Ziel, dass man eben den privilegierten deutschen Reisepass nutzt, um darauf aufmerksam zu machen, wie wir das auch in Ägypten gemacht haben. Ich finde aber mindestens sozusagen so problematisch oder was auf einer anderen Ebene maximal problematisch ist, dass wir nicht nur von diesen Ländern abhängen, wenn sie eine Klimakonferenz ausrichten, sondern dass wir auch in Europa aserbaidschanisches Gas importieren. So, also 8 von 10 Ländern, in die Aserbaidschan Gas exportiert, sind in der EU. Deutschland ist kein direkter Importeur, weil die Pipeline reichen ja nicht hin, aber natürlich profitieren wir indirekt auch davon. Genauso wie wir aber auch von anderen Verbrecherstaaten der Welt das Gas bekommen. Wir werden absehbar, wenn das so weitergeht mit der deutschen LNG-Strategie, werden wir von Fracking-Gas von Trump abhängen. Es sind deutsche Konzerne, die jetzt in Argentinien, wo Milei sozusagen rumwütet, da irgendwelche Gasfelder öffnen. Also auch da wird nochmal deutlich, es sind die Menschenrechtsfragen, die natürlich oben aufliegen, aber was die internationale Geopolitik, die ganzen Vertrauensfragen, die Finanzfragen natürlich immer wieder unterminiert, ist jedes bisschen fossile Abhängigkeit. Und das heißt, für Demokratie, für Klimaschutz, für Klimaziele, damit wir eine Chance haben in der Klimafinanzierung, muss man den Kampf aufnehmen mit den fossilen Konzernen. Und die zur Kasse bitten, aber auch eben den Kampf aufnehmen mit den fossilen Autokratien und dafür sorgen, dass wir unabhängiger werden und deswegen auch selbstbestimmter und freier und mächtiger im Kampf um demokratischen Klimaschutz.
Danke, Luisa. Kira.
Ja, ich würde dann vielleicht die andere Frage auch noch kurz auf die andere Frage eingehen zur Unionsfraktion. Also Also meine Hoffnung ist schon, auch wenn da jetzt vielleicht viel Wahlkampfgetöse dabei ist, dass es ausreichend Wirtschaftskompetenz in der Unionsfraktion gibt, um zu erkennen, dass Deutschland und die EU auch diese Zeit der Trump-Administration nutzen können, um eben Deutschland-EU zu positionieren im Bereich der erneuerbaren Energien und da eine Vorreiterrolle ja, zu übernehmen, zu verfestigen in bestimmten Bereichen grüner Technologien oder auch im Bereich der Landwirtschaft, der ökologischen, um sich hier auch bestimmte Marktvorteile noch zu sichern. Momentan überlassen wir hier China das weite Feld und haben auch im Vergleich zu den USA, die ja sehr, sehr stark jetzt subventionieren über den Inflation Reduction Act, der aus meiner Sicht auch nicht komplett zurückgenommen werden wird, weil er viel zu gut ist für viele Teile der Bevölkerung in den USA, dass wir eben hier auch vielleicht langsam den Anschluss verlieren. Und da müssten wir eigentlich jetzt eher ein Doubling Down machen, anstatt uns jetzt selbst aus dem Spiel zu nehmen und unsere Wirtschaft langfristig zu schwächen. Einerseits über die Klimafolgen, weil das muss man jetzt hier vielleicht niemandem mehr erklären, dass es nur noch schlimmer wird, wenn wir die Emissionen nicht senken. Und Deutschland ist in Europa der größte Emittent.
Danke, Kira. Micha.
Sind ein paar Fragen übrig geblieben. Also ich glaube auch übrigens, dass es, also ich würde Kira total übereinstimmen. Ich glaube ehrlich gesagt, also wenn die irgendwie, was auch immer für eine Regierung da sein wird und wenn es die CDU sein wird, wenn die irgendwie nur eine kleine Idee von dem, was hat, von dem, was gerade global passiert, so wie die Märkte sich verändern, dass das alles in Richtung erneuerbare Energien, in Richtung Elektromobilität, in Richtung Elektrolyseure geht, so, dann wären sie sehr gut beraten, wenn Deutschland irgendwie wirtschaftlich so ein bisschen Stärke behalten würde, dass sie halt genau auf diese Agenda setzt, weil es passiert einfach gerade überall. Dazu sage ich gleich noch was. Vielleicht nur einmal ganz kurz zu dem, weil Luisa es auch angesprochen hat. Ich finde es total wichtig, dass die Klimakonferenzen nicht mehr in solchen Staaten stattfinden, habe ich auch schon gesagt. Es hätte auch in Armenien stattfinden können, in Georgien stattfinden können, hat in Aserbaidschan genommen. Wir haben Hubert Ibadoglu, den du angesprochen hast, einen Wissenschaftler besucht. Wir haben ihn quasi auch als EP-Delegation eingeladen, ins Europaparlament zu kommen. Der ist nämlich unser Sacharow-Preis-Finalist und setzen gerade wirklich alles daran, dass es funktioniert. Es gibt natürlich sozusagen von oberster Ebene Interventionen. Das muss funktionieren. Das müssen auch alle diesen Fall kennen. Da gibt es auch tolle Kommentare dazu, zum Beispiel in der Zeit und so weiter. Das ist wichtig, dass wir hier für die Menschenrechte streiten. Es sind 319 politische Gefangene hier. Es ist nicht nur er, sondern es sind viele, die hier Medien also gemacht haben, die freie Journalisten sind, die zu Korruption Recherchen gemacht haben. Die sind hier im Gefängnis, werden zum Teil wirklich gefoltert und da muss man hinschauen. Zu dem Punkt Landwirtschaft total wichtig. Also ich glaube auch, und ehrlich gesagt, ich verstehe es immer nicht, aber Landwirtschaft ist einfach, wir haben da solche Proteste gehabt. Mein Eindruck ist immer, dass das wirklich ein Riesenproblem ist, dass dort auch die Preise viel zu niedrig sind. Also was Bäuerinnen und Bauern sozusagen, die irgendwie eine kleine landwirtschaftliche Betrieb haben, wie abhängig die sind von den großen Supermärkten. Ich habe immer das eine Beispiel ja von einem Obstbauern, der mir erzählt hat, der hat irgendwie an einem großen Supermarkt seine Tonnen von Obst verkaufen wollen und die haben ihm 2 Tage davor gesagt, wir nehmen dir das Obst ab, aber für die Hälfte des Preises. Er hat keine Chance, es jemand anders zu verkaufen. Also da müssen wir was tun für die Landwirtschaft und ich glaube, wenn wir sozusagen dort die Situation verbessern, dann kann es auch funktionieren durch eine ökologischere Landwirtschaft. Das ist auch eine Stärkung der Menschen auf dem Land. Ich würde gar nicht sozusagen sagen, sozusagen Intellektualisierung. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, sozusagen die Lebenssituation der Menschen zu verbessern und das ist was Wichtiges. Und jetzt zum letzten Punkt. Und das finde ich echt, also das finde ich echt nochmal so was Hoffnunggebendes. Ich habe gerade nochmal die Zahlen nachgeschaut. Wir haben ja letztes Jahr beschlossen, wir wollen die Verdreifachung der Erneuerbaren. So, der Solar, also der Ausbau von Solar ist von Jahr 2022 auf Jahr 2023 um 87% gestiegen. Also ist ja fast schon eine Verdopplung. Die haben wir in einem Jahr hinbekommen. Das sind echt krasse Zahlen. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern sozusagen das meiste davon kommt aus China. Also es wird wirklich sehr, 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 sehr viel gerade in erneuerbare Energien weltweit investiert. Wir haben also quasi fast 200 Gigawatt Solaranlagen von 2022 bis 2023 dazu gebaut. Die 2024 Zahlen haben wir jetzt noch nicht. Das sind 200 Gigawatt. Das ist also, ne, sozusagen, wir haben so viel Leistung wie 200 Atomkraftwerke. Da passiert wirklich, wirklich viel. Und darüber reden wir natürlich auch auf internationaler Ebene. Mein Eindruck ist, dass wir dieses Verdreifachen von den erneuerbaren Ausbau, das werden wir relativ schnell in den nächsten Jahren, in den nächsten 2 Jahren werden wir das wahrscheinlich dann irgendwie schaffen. Also da müssen wir nochmal diese Ziele krass verschärfen, weil wir es können. Aber das führt auch, glaube ich, dazu, dass manche Länder wie zum Beispiel China, die irgendwie gesagt haben, und die ja wirklich über ein Viertel des CO2-Emissionen gerade kommen aus China, die gesagt haben, wir wollen auch irgendwie bis in die 30er Jahre ganz viel Kohlekraftwerke bauen, machen die alle gerade nicht, weil sie ganz viel Solaranlagen, ganz viel Windkraftanlagen bauen. Also da ist wirklich Musik drin, dass wirklich etwas passiert und die CO2-Emissionen schneller sinken, als manche Länder noch geplant haben. Und das ist vielleicht doch was Hoffnungsvolles und ich glaube, es ist auch etwas, was aus solchen internationalen Prozessen entsteht, denn Marcel Fratscher sagt immer, Wirtschaft ist 90% Psychologie. Und wenn solche internationalen Prozesse irgendwie alle in die Richtung bringen, wir müssen aber was für den Klimaschutz tun, dann macht es auch was mit den Menschen und dann investieren die Leute vielleicht in die richtigen Geschichten. Und deswegen glaube ich, ist es ganz sinnvoll, das hier zu machen. Und vielleicht kriegen wir doch noch ein Ergebnis hier, was uns dann die Kraft gibt, bis zum nächsten Jahr noch mal ein paar gute Ergebnisse zu erkämpfen.
Danke dir, Micha. Und das Ergebnis werden wir dann hoffentlich direkt mit Annalena Baerbock besprechen können, wenn sie wieder gesund ist und wir einen Termin mit ihr ausgemacht haben. Ihr habt schon ganz viele Fragen für Annalena auch dagelassen. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ihr so lange, jetzt sind immer noch über 1000 Leute drin, obwohl wir schon ziemlich krass überzogen haben. Ich glaube, es war wichtig. Wir haben starke Diskussionen geführt, starke Fragen von euch. Vielen Dank. Ich glaube, das war dem Ernst der Lage auch wirklich angemessen, dieses Webinar. Es freut mich sehr. Vielen Dank für die Organisation, auch von Michas Seite. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und alle unsere Gäste und die vielen tausend, die dabei waren. Vielen Dank. Bis zum nächsten Europe Calling und einen schönen Abend. Ciao.